Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt.
Trotz Alternativen und immer noch ein F in den Chat für die gefallenen Brüder in der Podcast.
Tipp mal wirklich mal kurz mal ein F ein.
Das lass mal ein F bei denen auf dem Instagram-Kanal.
Großes F, weil die Zukunft, das hat sich eigentlich alles so angekündigt, das hätte the next big thing werden können. Ja. Und dann hat es am Ende doch nicht ganz gereicht. Na, das ist natürlich schade. Ja, wir haben am Ende auf jeden Fall viele, viele Themen aufgegriffen, die, denke ich mal, viele akut interessieren. Hinten raus nochmal kurz hier EM-Talk und auch so Ausblick für Balkenhorst Winter. Breaking News gab es auch noch mit dabei und davor ging es, glaube ich, viel. Echt so mal wieder gute Off-Topic-Talk, Olympia-Talk und alles Mögliche, Alter.
Ey, das war erstmal viel zu lang, seht ihr ja schon. So, wir übertreiben gerade völlig, aber es sind auch zu viele sportlich relevante Themen. Und wir haben halt auch noch ein paar private, mein Gott, Bubble hier, so sponsert bei Bubble heute, ein paar private Sachen auch noch besprochen, die jetzt einfach gerade, die unser Leben so begleiten. Das ist echt, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen, Dirk. Was war der?
Ich auch nicht. Das war zu lang, wirklich.
Das war zu lang.
An der nächste Stelle Woche 7-Minuten-Episode. 7.
7 wird eng. 7 wird ganz eng.
Und 4 Minuten davon Werbung.
Ja, genau. Das ist genau das Verhältnis, was du brauchst. Ne? Ich habe an der Stelle für an alle Leute, die vom Roundnet vielleicht dazuschalten oder so, wir haben am Ende über euch gesprochen. Also das Beste kommt zum Schluss, so würde ich es mal formulieren, für die Roundnet-Fans. Aber ich würde einfach mal sagen, viel Spaß mit der Episode.
Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froha.
Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
Eine Frage direkt mal zum Anfang. Also, ich weiß ja jetzt nicht, wie das jetzt so ist, company-mäßig. Ich habe das jetzt noch nicht, also ich habe das Pamphlet, glaube ich, noch nicht so richtig durchgelesen. Aber ist so ein Sonntag, geht man nicht ins Office? Ist das so ein Ding irgendwie bei uns oder was?
Nein, man geht ins Office.
Also ich bin hier.
Ja, du bist der Einzige. Einer geht ins Office. Du bist am Wochenende, du hast Dienst.
Das ist krank.
Ich finde es eigentlich immer gut, man kann auf ganz viele Fragen von dir pauschal mit Nein antworten.
Ach, so ein Quatsch. Also, Alter, du bist einfach nur ein sehr negativer und durchaus auch teilweise schlechter Mensch. Deswegen liegt das, dass immer du per se mit Nein antwortest. Das hat doch damit nichts zu tun.
Entscheide dich mal. Du hast letztens noch irgendwie einen erzählt, von wegen, ich wäre manchmal ein guter Mensch. Was denn jetzt?
Ja, es kommt darauf an. Das ist immer je nach Laune. Heute bist du wieder so ein bisschen bockig, weil du auch nicht so richtig Lust hast, heute Podcast aufzunehmen und keine Ahnung,
doch,
weil du gestresst
doch,
bist wegen ein, zwei
Lust,
Themen.
Podcast aufzunehmen. Nee,
und dann bist du immer so bockig und machst dann immer so einen auf, nee, jetzt fahre ich da jetzt mal drüber. So ist das jetzt wieder.
Du willst doch jetzt, wenn du schon wieder die Podcast-Episode jetzt anfängst, um irgendwie ein Sternchen ins Hausaufgabenheft zu kriegen, weil du gerade im Office sitzt und da gerade dein PC aufgebaut hast.
Habe ich noch nicht mal übrigens. Ja. Ich hatte nämlich absolutes Chaos mit Papiermüll. Ich wurde erstmal vollkommen zurecht. Mann, das war auch wieder so schlecht, ne? Natürlich passiert? Ich musste ein paar Sachen aufbauen, weil es ist ja ein paar Sachen musste ich dann doch nochmal anschaffen und so. Und das ist ja krank, wie viel Pappmüll dann immer so hat. Also wie viel Pappmüll entsteht bei einem Umzug. Die ganze Bude war damit voll. Und ich bin wirklich, also da haben wir uns schon drüber unterhalten, das Perverse ist ja mit Unordnung. Also ich bin ein unordentlicher Mensch, safe. Aber jetzt so mit dem Umzug und die Unordnung zu sehen und halt mit dem Wissen, dass man da was gegen machen könnte, da werde ich so richtig krass unruhig. Ich krieg das nicht hin. So. Also ich bin also wirklich absolut unruhig momentan. Und dann war es mir ein Bedürfnis, jetzt heute erstmal dafür zu sorgen, da jetzt den Müll da rauszubekommen. Hab einmal mal geguckt, wo kann man das wegbringen, bin mit dem Navi irgendwie da irgendwo hingefahren. So, ging natürlich alles nicht, war nicht da. Dann hatte ich irgendwas Neuadresse gefunden. Auf einmal sehe ich so, wie ich den Heiligen Gral, 4 so riesen nebeneinander stehende Papiertonnen.
Nice, das ist gut.
Die aber natürlich zu einem so einem Privat keine Komplex gehörten. Also so ein riesen Ding da halt. Ich steig da aus, was passiert? Natürlich, der Klassiker, so ein älteres Paar, Ehepaar, steht da so hin und guckt mich halt einfach nur an. So. Wollen was sagen, trauen sich aber nicht so
durchziehen.
Und dann ging es dann los. Dann so, schmeißen Sie das jetzt hier hin oder was? Und dann ging es da los, ne? Weil ich das bisher natürlich die Taktik gemacht habe, einfach erstmal alles aus dem Auto dahin und dann langsam halt und vernünftig das alles wegräumen. Ja. Und dann musste ich mich mit der Scheiße da auseinandersetzen, dann wollte ich jetzt aber auch nicht diesen machen. Dann war ich kurz davor, irgendwie anzufangen, so dumm zu lügen, so nach dem Motto, nee, ich bin hier gerade frisch eingezogen, was natürlich voll in die Hose gegangen wäre. Und dann habe ich halt einfach, scheiß drauf. Hatte ich keinen Bock drauf, bin ich dann durchgezogen und habe zum Glück irgendwie einen Kilometer weiter halt wirklich irgendwo so eine Tonne gefunden, wo ich dann meinen ganzen Scheiß loswerden konnte. Jetzt bin ich erstmal beruhigt. Also von daher bin ich wieder ein bisschen entspannter.
Ich kann mir das auch so vorstellen, ey. Naja. Das ist auch unterschätzt, fällt mir gerade auf, dass du das sagst. Ich habe halt hier das Glück, dass ich wirklich so 100 Meter weiter habe ich echt so Altpapiercontainer hier so auf dieser, in dieser eigentlich ruhigen kleinen Straße stehen. Das ist unterschätzt, weiß ich gar nicht, wo das bei mir ist. Weil das ist echt ein unterschätzter, also das ist wirklich ein gutes Gimmick, dass man das in der Nähe hat. Wirklich. Also ja, gerade für solche Fälle. Oder wenn er nicht mal wieder 8000 Pakete zu einem stellt, was der in Zukunft nicht mehr passieren wird.
Ja, das geht ja sonst nicht. Weil der ist jetzt so eine Tonne irgendwie für ein ganzes Haus oder so. Das kannst du ja vergessen. Das ist ja so schnell durch.
Ja, ja. Ja, vor allem habe ich zwei ältere Damen hier im Haus und so, und ich würde ungern die Papptonne voll machen, dass die dann ihren Zeug weiterbringen müssen. Deswegen bin ich eigentlich immer, auch für den kleinsten Scheiß, bin ich eigentlich immer zu diesem Ding gelaufen. Also ja, das, ja, okay, ich verstehe den Punkt und merke gerade, ich weiß nicht, ob das bei mir auch die Infrastruktur so ist. Mal gucken wir mal. Wie, sag mal jetzt aber nochmal kurz zurück. Du hast jetzt vorausgesetzt, dass alle wissen, wie dein Umzugsstatus ist und so weiter und so fort. Donnerstag haben wir, erstmal muss ich dir ein Kompliment machen, Dirk. Du hast deinen Umzug sehr gut vorbereitet. Das muss ich dir, da gibt's nämlich, ich habe schon bei anderen Umzügen geholfen und da sind die Schubladen nicht zugeklebt, wenn man die Schränke nicht abdauen muss und bla bla und schieß mich tot und sonstiges. Also diese ganze Kacke, und das hast du gut gemacht, so, du hast es gut vorbereitet, du hast gesagt, hey, ich bin dann und dann da und hast den Transporter da, hattest Glück mit dem Parkplatz, alles gut. So, also das erstmal vorab als Kompliment.
Okay.
Einen Kritikpunkt habe ich.
Jetzt bin ich spannend.
Du sollst, deine Frau, ne? Die soll die Massivholzmöbel nicht mitnehmen beim nächsten Umzug.
Ey, ist das unsinnig, ne? Wirklich, oh, von Oma, und das ist richtig gutes Holz, das ist noch echte deutsche Eiche.
Richtig schweres vor allem.
Und dann trägst du da so ein scheiß Sideboard hoch, und ich dachte wirklich, ich bin dafür verantwortlich, dass du den Martin Emmerkocher Classic machst und irgendwie vor dem großen Höhepunkt der Saison dich nochmal verletzt und ich dann schuld bin oder so. Und ich bin kurz davor gewesen, also meine Wirbelsäule war eigentlich schon durchgebrochen. Die war angerissen. Also wie wir dann in den vierten Stock dieses Sideboard, was wirklich gefühlte 160 Kilo schwer war, da hochgehievt haben, und ich habe gepumpt wie ein Maikäfer. Also es war wirklich, also du hast dich drüber amüsiert die ganze Zeit, weil es war jetzt, ich meine, du bist ein starkes Kerlchen, ich nicht momentan, aber ist schon okay, trotzdem noch überdurchschnittlich, ich kann schon was anpacken, so, aber bei mir ist es halt wirklich einfach die Kraft Ausdauer, ne? Also natürlich kann ich so ein Ding schleppen, aber es ist halt, es dauert 10 Sekunden und auf einmal fange ich an zu schwitzen und habe da wirklich eine Schicht von gefühlten 5 Millimetern, die einfach wirklich Flüssigkeit permanent über meiner Haut ist, weil ich einfach dann nicht mehr kann und dann instant Laktat bekomme, das ist so heftig.
Ja, das stimmt, ey. Und dann war das wirklich dieses Massivholz, was so richtig rutschig war. Wir waren da geschwitzt wie die Schweine da in dem Ding. Das war schon echt, das war schon unangenehm. War schon fast erbärmlich, wie wir uns an diesem Ding da kaputt geschleppt haben, ey. Scheiße. Ja.
Nee, aber also, ich muss mich bedanken. Also, ey, was hab ich für nette Kollegen? Weil da muss ich auch mal sagen, so, komm, ich habe noch nie so einen gut organisierten Umzug auch gehabt, weil alle mitgeholfen haben. Also, ich meine, Flo musste selber umziehen, so, der hat den Tag vorher vorbereitet. Ich konnte ihm danach leider auch nicht helfen, aber habt ihr auch gemacht. Und dann war Daniel da, Umberto war da, also, ne, Daniel sogar mit Freundin und so, und du warst am Start, und es ging echt wirklich verdammt fix, ey. Das war richtig krank. Ich finde aber auch geil, also erstmal ist das nett, und du bist auch, was das angeht, glaube ich, also was sowas angeht, kann man dich immer ehrlich einmal fragen und dann machst du das auch. Ich glaube, was das angeht, bist du auch echt ein verlässlicher und guter Mann. Du bist auch eh ein guter Umzugshelfer, muss man sagen. Was ich aber auch geil finde, ist, dass da schon so ein kleines bisschen in deinem Businessman-Brain auf jeden Fall halt mitgeht. Ja, es macht halt auch nur Sinn zu helfen, weil wenn ich mit dafür sorgen kann, dass der schneller umzieht, hat er schneller wieder den Kopf frei, um wieder vernünftig arbeiten zu können.
So ein Schwachsinn.
Und deswegen werden jetzt hier allen Mitarbeitern wird jetzt hier so kräftig beim Umzug geholfen, damit die möglichst schnell durch sind und wieder anfangen können.
Nee, das stimmt nicht. Das mache ich immer. Das ist,
brauch ich dir da zu viel zu?
Nee, das ist ja Quatsch. Also das ist ja am Ende, nee, auf gar keinen Fall. Ach, am Ende, weil ich weiß einfach, da weiß ich wirklich um meine Qualität, ich kann halt Sachen anfassen und die da hochschleppen und habe dann auch noch logistisch auch noch die Idee dazu, wie man das Ding dann anpacken muss und so. Das ist schon, also da kann ich schon helfen. Das ist so eine der wenigen Sachen. Und ich liebe es ja auch, mal Progress zu machen. Also ich finde es ja total geil. Ich komme an, der Wagen ist voll. Und anderthalb Stunden später ist er leer und die Sachen sind oben. Finde ich total geil. Kannst du einen Haken dran machen. Mhm. Man fühlt sich halt richtig, also du dich jetzt noch nicht, ich glaube, du, also fühlst dich jetzt schon wohl in deiner Wohnung? Nein, kannst du noch nicht fertig sein. 0%. Nein, natürlich nicht. Gar nicht. Nee. Deswegen, aber das finde ich halt schon geil, weil sonst gefühlt machst du ja keine Sachen fertig. Also,
ja, stimmt.
So eine, also du wartest ja immer auf Antworten und das mal fertig machen, so, du hast eine Aufgabe, da sind ein paar Tonnen Möbel in dem Transporter drin oder ein paar hundert Kilo, nicht ein paar Tonnen, und die müssen jetzt da hoch. So, au. Fertig. Das ist so ein Ding einfach. Finde ich total geil. Oder so wie wenn Hans mal irgendwie jedes Jahr, einmal im Jahr irgendwie sagt,
Holzhacken, ihr müsst, ne?
Ja, genau. Kommt einmal vorbei, da ist eine Eiche, die muss weg, weil die fällt sonst auf den Weg, aber das geht nicht, deswegen müssen wir die einmal kurz wegziehen und dann klein machen. Ja, und dann bist du halt da irgendwie 7 Stunden dran, ne? Abends kriegst du ein lecker Fleischeintopf und ein Bierchen bei Hans. Aber vorher musst du 7 Stunden da echt wirklich dann wirklich tonnenweise Holz klein machen und irgendwie dann auf Stapel packen beziehungsweise zu Brennholz machen. Und das ist ein geiler Job, Mann. Das macht mir 1000-mal mehr Spaß als die ganze Kacke, die ich tagsüber sonst mache. Deswegen finde ich das cool.
Also ich glaube, macht mir Spaß. Ja, aber das ist so ein Klassiker, also auch so Thema Umzugshelfer. Ich weiß total, was du meinst, so. Und es macht jetzt ja auch gerade eigentlich noch Spaß, immer noch weiter was zu schaffen und immer den Progress zu sehen. Dann hast du das wieder gemacht und so. Und wenn dann alles fertig ist, ist es richtig geil und so weiter. Aber, also diesen Job halt wirklich konstant durchzuziehen.
Nein, natürlich
mein
nicht.
Mein höchsten Respekt vor Leuten, die wirklich tagtäglich quasi umziehen.
Total, Mann.
Weil sie einfach in so einem Unternehmen arbeiten oder halt vergleichbare Dinge oder so mit dem, was du gerade mit dem Holz skizziert hast, das jeden Tag machen ihres Arbeitstages, das ist dann halt wirklich ultimativ heftig. Also als Abwechslung, gerade wenn man jetzt halt so ein Büro-Lifestyle irgendwie so ein bisschen führt und so, wie es jetzt bei dir natürlich auch der Fall ist, das ist geil, aber ich glaube die ganze Zeit, schwierig.
Ja, das stimmt. Aber das ist bei allen körperlichen Arbeiten, glaube ich, so. Also man findet es ja immer irgendwie so, also eigentlich ganz cool, aber stell dir mal vor, du müsstest das einfach, mach mal so einen Monat, egal welchen handwerklichen Beruf, egal welchen. Also egal was, also wirklich egal was es ist, jetzt gibt es ja so, keine Ahnung, so Müllmann. Sagt man Müllmann oder wie wird das?
Also das ist bestimmt auch schon wieder, politisch inkorrekt, weil dann denunzierst du so einen richtig ehrlichen. Ja. Aber, ich weiß
so,
gar
aber
nicht.
Stell dir mal vor, Mann, die halten sich die ganze Zeit da hinten dran fest, machen immer wieder diesen Step auf dieses erhöhte Ding, die ziehen diese Tonnen dahin, ziehen die wieder weg, diese ganzen Hüftrotatoren und so weiter, die bewegen aber Tonnen an Gewicht, Tag für Tag. Und dann morgens um 5 bis weiß nicht wann. Ey, Digga, da willst du nicht tauschen, Mann. Das ist einfach richtig heftig, was die ableisten. Und ich meine, im Handwerk oder so sowieso, ne? Also das finde ich schon, auch so Malerarbeiten oder so, mal den ganzen Tag Wände an, du gehst doch kaputt, oder eine Decke oder so. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, ich habe da allergrößten Respekt vor diesen Jobs und vor den Leuten, die das vor allem auch gut können und halt regelmäßig machen. Morgens aufstehen und go and deliver, finde ich total geil. Also ja, wirklich.
100%, das ist auf jeden Fall.
Traue ich mir halt nicht zu.
Ja, so. Und ey, Thema körperliche Leiden, das war wirklich,
ja, wie geht's
also
dir?
Auch das ist wirklich schockierend, ne? Also, was mir alles wehtut, ne? Das ist der Wahnsinn. Also erstmal ist der Klassiker, was ja dann auch mal kommt, wenn, also ich habe ja schon, also, ne, ich hab dicke Bauernfinger, sagen wir mal so. Ich habe jetzt keine klassischen Arbeiterhände, aber Hände sind das ja nicht gewohnt. Also, wenn du dann wirklich mal so handwerkst und viel halt überall anpackst und so, dann ist erstmal bei mir immer klassisch die ganze Hand überall kaputt. Dann habe ich so 4 bis 5 Cuts, dann ist da eine Stelle, wo es dann irgendwie unangenehm war, weil du diese Bewegung zu oft gemacht hast und das bist du nicht gewohnt und so von deiner empfindlichen Nicht-Arbeiterhand und so. Und wirklich alles. Also, ey, das ist schon krass. Also die körperliche Betätigung, traurig, das zu realisieren, aber dass ich der nicht gewappnet war, jetzt über 48 Stunden eigentlich relativ konstant Sachen zu machen, die ich halt sehr lange nicht mehr gemacht habe.
Okay, Top 3 Körperschmerzen gerade. Jetzt bin ich gespannt.
Also unterschätzt, glaube ich, wirklich so ein bisschen so Unterarm und auch so ein bisschen so Bizeps teilweise. Ist so ein
Ansatz
bisschen komisch.
Wahrscheinlich so, ne?
Ich habe Nacken ganz krank, also weil ich mich, glaube ich, also rechte Seite Nacken, weil ich bestimmt irgendwas ungesund getragen habe. Und ja, das war's, glaube ich. Ich würde sagen, das sind so die schlimmsten Sachen.
Okay, ja, krass. Stelle ich mir unangenehm vor. Aber Beine geht dann immer, ne? Also Treppenlaufen ist nicht das Problem, so unfit sind wir dann nicht.
Das geht.
Aber dieses ganze Greifen und Packen ist halt dann doch schon heftig. Ja, spannend. Ich bin übrigens, ich habe so ein bisschen immer so, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe oder abends oder so, räume ich so ein paar Sachen aus hier bei mir, ne? Bei mir sieht's gerade aus, du machst dir kein Bild. Also wetten wir, bei dir sieht's gerade besser aus als bei mir.
Oh,
weil ich
das
nämlich
ist,
so.
Das wäre eine gute Wette, ey.
Nee, wirklich, weil ich zwischen, also klar, bei mir ist noch alles aufgebaut, aber ich mache zwischen, Sachen kommen ins Büro, Sachen kommen weg, Sachen kommen mit in die neue Wohnung, stehen hier, also wirklich, es liegt alles, also es ist kein Schrank mehr voll, außer mein kleiner Schrank, sonst ist alles irgendwie leer und vorgelegt und vorsortiert oder weiß nicht was schon. Und das sieht aus, Bruder, ey, letzte Woche war ja Umberto sogar noch hier, hat bei mir auf der Couch gepennt im Wohnzimmer. Und der hat da einfach wirklich in einer Komplettbaustelle geschlafen, ne? Also wirklich einfach komplett. Da liegt alles, was ich in meinen Schränken habe, liegt halt irgendwo auf dem Boden oder in ein, zwei Kisten oder weiß nicht was. Also es ist wirklich, bei mir wird's echt, also es ist echt grenzwertig gerade. Naja.
Ja, ist geil, aber dann bist du bist ja jetzt erstmal auch wieder unterwegs und so, dann geht's erst danach los, ne? Das wird eher so ein Mitte, Ende August-Ding bei dir, oder?
Boah, ich tippe mal, dass das fast eher so ein September-Ding wird.
Oh,
also
krass,
für alle, die,
ey.
Für alle, die sich in, es gibt ja ganz viele, die das interessiert. Ich habe jetzt, also mit dem Anwalt meiner Vermieterin, habe ich letztens nochmal kurz telefoniert, habe ihm gesagt, so, Digga, was ist jetzt hier mit der Kündigung? Haben sie doch gesagt, dass sie zum 30.09. die Wohnung verlassen. Ich so, genau, okay, also sind wir uns da einig. Ja. Ich meine, da wird darauf hinauslaufen, dass dann irgendwie, die wollen dann weil im Boden irgendwie ein Kratzer drin ist. Die werden sich schon irgendwann einfallen lassen, um mit zumindest wegen der Kaution ans Bein zu pissen.
Oh Gott, ja, das ist so dumm, ey. Ohne Scheiß.
Ja. Da kann man dann drüber streiten. Also werde ich auch machen, weil da geht es mir halt ums Prinzip. So, ne? Ist mir egal, aber also ist egal, ob die jetzt ein paar hundert Euro davon einbehalten, aber es geht mir ums Prinzip. Da wird das wird ein schöner Rechtsstreit dann noch um die Kaution, da bin ich mir sehr sicher. Aber bis dahin ist erstmal alles entspannt. Ich habe mich mit meinem Nachmieter doch geeinigt, dass er die Küche kauft.
Also, wichtig, oh, zu welchem Preis? Wie viel bist du jetzt runtergegangen?
30% runter bin ich gegangen. 30%.
Okay. Das ist okay.
Das ist okay. Ja, aber er wollte halt vorher 40% zahlen. Ne? Also ja, er wollte 60%
runter. Hat der Penner trotzdem bekommen, was er wollte quasi. Aber ja,
aber er hat es halt schlecht gemacht, Mann. Er hätte den Kurs, vielleicht wäre ich sogar runtergegangen, wäre er am Anfang so bei 35% gewesen, hätte ich gesagt, komm, scheiß drauf, mach. Also er hätte vielleicht sogar mehr gekriegt, wenn er nicht so ein, naja, egal. Auf jeden Fall wird die dann auch jetzt hier, also es passt alles. Das ist ganz gut. Meine Vormieterin, die überlässt mir ihre Küche, also die quasi in der neuen Wohnung, also ist jetzt alles, geht so alles seinen Weg. Und ich habe halt 6 Wochen Übergangszeit, um das alles rüber zu schaffen. Deswegen wird das so ein schwebender Prozess, würde ich tippen. So, dass ich irgendwann mal vielleicht auch einfach schon Sachen drüben habe, aber immer noch in die falsche Wohnung fahre. So ein Ding könnte da passieren. Ja. Aber jetzt sitzt du im Büro oder was? Oder wo sitzt du jetzt? Du sitzt jetzt im Office.
Ja, genau.
In deinem, also in deinem Streamzimmer oder wo sitzt du jetzt?
Nö, ich sitze quasi gerade in meinem Zimmerchen, habe hier noch nicht alles aufbauen können, weil auch mein Standing Desk, / mein Desk, den ich auch hochkurbeln kann, da ist ja auch gar kein Werkzeug hier, weil ich glaube auch noch die Sachen teilweise im Auto sind und so, das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Das mache ich dann jetzt hier Anfang der Woche und ja, habe jetzt erstmal noch am Laptop und sitze jetzt hier noch in einem relativ leeren Büro. Man wird es auch, glaube ich, ein bisschen hören, dass es sich ein bisschen anders anhört bei mir.
Halt ein bisschen,
aber
es ist schon
geil, ey. Ich bin auch wirklich einfach gespannt. Also ich bin bisher wirklich mega hyped. Also erstmal war das mit meiner Wohnung und auch der Gegend ultimativer Glück. Muss ich jetzt natürlich im Nachhinein auch sagen, oh, fällt mir schwer, aber wäre halt wahrscheinlich, wenn es Daniel nicht gegeben hätte, der gesagt hätte, boah, Gerresheim, das ist auf jeden Fall, das ist was für dich und so. Vielleicht wäre das dann alles anders gelaufen, aber so, das ist unterschätzt alles richtig geil mit voll viel Luck und jetzt auch so dieses Gefühl, hier ins Office reinzugehen. Und ich finde es irgendwie auch total charmant hier. Ist ja echt rudimentär so. Wir kriegen demnächst ja dann hier unsere Möbel irgendwie und das wird dann auch trotzdem noch alles ein bisschen rudimentär sein. Aber ich fühle das jetzt schon total, hier einfach so am Start zu sein und wenn dann auch alle dann wirklich hier sind und dann mal so das Daily Business losgeht, das wird schon sehr, sehr spannend, aber ich glaube auch echt gut.
Ich bin wirklich gespannt, ob wir, also wie viel produktiver wir werden, ne? Weil ist ja auch ganz witzig eigentlich, dass alle sagen, ja, hier, wir werden ja bei gleicher Produktivität Leute ins Homeoffice und sonstiges. Und wir sagen jetzt, nee, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal zusammensitzen, damit wir
das
produktiver
werden. Das haben auch schon
werden.
Ein paar gesagt, ne? Das ist wirklich so ein Thema. Also, dass wir genau konträr gehen zu dem, was jetzt eigentlich überall passiert,
ja, wir gehen
alle festgestellt
haben. Wir gehen
mit
vielen anderen Sachen auch konträr. So.
Ja, das ist halt so, ne? Alle gehen jetzt in Richtung Homeoffice und stellen so fest, ja, hat ja während der Pandemie auch funktioniert, können wir weiter so machen. Und wir machen jetzt das komplette Gegenteil. Aber wir brauchen das halt. Also, das ist, wir sind halt irgendwie noch viel zu chaotisch in unseren Strukturen. Das ist, glaube ich, unterschätzt einfach so heftig, also ein heftiger Benefit ist, wenn wir uns halt wirklich mal alle zusammen an so ein Roundtable, den wir noch nicht haben, einfach mal setzen und dann irgendwie ein paar Gedanken austauschen. Also sonst, irgendwie kriegen wir das sonst nicht hin. Da sind wir, glaube ich, noch nicht. Mal gucken, ob wir das irgendwann, weiß ich auch nicht, ist das eine Entwicklung oder wird das immer so bleiben bei uns?
Dass wir so, ich glaube, dass es jetzt erstmal einen Punkt gibt, wo wir uns immer wieder zusammen in Kleingruppen so Sachen erarbeiten müssen und Abläufe erarbeiten müssen und da ist es besser, wenn wir uns sehen und dann ist es aber auch wieder kein Problem, wenn dann immer mal wieder einer oder zwei Leute sagen, so, ich fahre jetzt mal eine Woche nach Fulda oder was auch immer, ich nehme meinen Laptop mit und arbeite
immer.
Und
immer wechselt so in den Robinson einfach so.
Ja, ne? Scheiß doch drauf. Also das,
ach, du bist Fulda, ich bin auf Cabo, alles gut.
Ja, whatever, ey. Ja, aber das sind halt so die Sachen, die könnten dann schon passieren. Aber ich glaube, jetzt am Anfang ist es schon wichtig, vor allem, weil so ein paar Projekte sind, die halt wirklich jetzt auch viel Abstimmung und auch mal wirklich mal wieder, also auch Progress brauchen, so. Ich meine, wir haben das jetzt gerade in der WhatsApp-Gruppe, können wir ja ruhig erzählen. Wir haben für heute Abend 21.30 Uhr nochmal einen Call jetzt angesetzt mit allem Mann. So, mit allen, die irgendwie Relevanz haben zumindest. Also große Relevanz haben. Nicht Relevanz, sondern große Relevanz haben. Um mal die To-Dos so ein bisschen durchzusprechen für die nächsten Wochen, weil die werden nochmal heftig. Also ich sag so, bis Mitte September rotieren wir noch. Also es wird keine geile Zeit für viele nicht, weil das viel Drecksarbeit ist, die wir machen müssen. Und ey, an alle Hörer, ich würde auch gerne, also Dirk, du kannst dir ungefähr vorstellen, ich würde gerne mehr sagen, aber ich darf nicht. Es gibt viele Themen im Hintergrund. Ja,
das ist eine Katastrophe. Ich glaube, ein paar Leute checken ja zumindest so ungefähr die Richtung, in was es geht, aber es ist ja wirklich eine große Sache, die dann einfach bald so anfängt.
Ja,
weil viele
sich
jetzt, glaube ich, auch so denken, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Wann kommt denn jetzt, kommt dann wahrscheinlich bald wieder die nächste GBT ja dann irgendwie, wann seid ihr in der Halle und so. Und es passiert auf jeden Fall viel und wird wieder ganz wild, aber ja, viel, ja, da dürfen wir leider nicht ganz. Gucken wir mal.
Das ist echt spannend, weil ich würde immer wieder gerne so, ich bin auch immer so die letzten ein, zwei Tage vor der neuen Episode, bin ich immer so, jetzt lass doch bitte mal einmal so einen Würfel fallen, dass wir zumindest was sagen
schön,
können.
Ja.
Weil meine Instagram-Nachrichten, die explodieren schon immer und ich sage, ich kann, darf, will nichts sagen und so weiter und so fort. Also geduldet euch mal noch Boah, ich sag mal, übernächste, also spätestens übernächste Episode, also in 2 Wochen wisst ihr eigentlich so ziemlich viel, was so die nächsten Monate ansteht. So würde ich das mal formulieren. Aber vorher können wir das leider wirklich nicht machen. Also sorry an alle, die gerade irgendwie auf heißen Kohlen sitzen, ey. Das ist, ja, ist ein Problem. Apropos Problem, ne? Ich habe noch eine Sache, die ich dir erzählen muss. Ich musste erstmal Riesen-Hate an CEV, FAWB und sonstiges, ne? Ich bin ja geimpft und so weiter und so fort, wissen wir alle so. Aber ich muss jetzt, um bei der CEV an den Europameisterschaften teilzunehmen, muss ich natürlich einen PCR-Test machen. Ist ja ganz wichtig.
Ist teuer, ja, die Scheiße.
69 Euro gerade wieder bezahlt, irgendwo hier in Essen-Rüttenscheid. So, und ich sag's dir ganz ehrlich, ey, da bohre ich wirklich in meiner Nase tiefer, wenn ich mir einen Popel rausziehen möchte, als die mit ihrem Stäbchen da drin.
Da war ich auch überrascht, ne? Ich habe ja auch einmal einen PCR-Test gemacht und ich dachte so, oh fuck, Mann. So, das war ja teilweise, je nachdem, wie jetzt krass die den durchgeführt haben und wie gewissenhaft die waren bei dem Test, war ja so ein normaler Corona-Test irgendwie schon so ziemlich heftig. Und ich dachte so, PCR, was machen die denn da, Alter? Nehmen die mir jetzt Knochenmark raus oder was? Und dann war das wirklich gar nichts, ne? Dann war das so ein Viertel davon.
Ja, ja. Ja, aber das ist, also ganz ehrlich, ich kann es dir ja sagen, aus den ersten PCR-Test haben wir natürlich letztes Jahr bei der Beachliga oder so noch gemacht. Aber, ja gut, da muss man sagen, da wusste ja noch keiner, wie man Tests durchführt, ne? Da war ja noch viel zu früh. Dann im Herbst wo bin ich hingeflogen? Nach Fuerteventura, glaube ich, ins Trainingslager. Bin ich im Oktober oder so, war ich auf Fuerteventura. Da musste ich einen PCR-Test machen, meine ich. Und da, zu der Zeit, verglichen mit jetzt irgendwie 10 Monate danach oder 8, 9 Monate danach oder so, damals haben sie aber die 50 Zentimeter oder die 30 Zentimeter Stäbchen, da wirklich 27 Zentimeter davon waren irgendwo in deinem Hirn hinten drin. So. jetzt mittlerweile, Digga, da kannst du Zahnstocherlänge nutzen. Das macht keiner macht das mehr gewissenhaft. Und du guckst auch immer in diese, also anfangs dachtest du auch noch, das sind, sagen wir mal, seriöse und ausgebildete Menschen, die diese Tests durchführen. Ich war gerade bei einer jungen Dame, sie war nett, überhaupt keine Frage, aber die hatte keinerlei Qualifikation, Mann. Die hat gelernt, wie man jemanden ein Stäbchen 5 cm irgendwo in die Nase und in den Rachen schiebt und dann war es das. Also das Ding, also diese Goldgrube, dieses Thema ist schon echt, also finde ich schon spannend. Und das wird, also der Test, der kann gar nicht positiv sein, Mann. Der kann überhaupt, weil im Endeffekt wurde die Luft in dem Raum getestet. So, das war einfach völliger Quatsch. Also wenn der positiv ist, dann ist der safe fake, weil das kann nicht funktionieren. Geht überhaupt nicht. Völlig sinnlos. Naja. Müssen wir uns mal Gedanken drüber machen.
Ich bin aber mal gespannt, ob alle das Timing dann so richtig hinbekommen, ne? Weil es ist ja, also was man ja überall sieht, sind ja, diese Testzentren sind ja eigentlich oft auch so alte, also so Bars oder Restaurants, die dann so dicht gemacht wurden und dann sich irgendwie, ja, war halt rentabler, jetzt einfach so ein Ding dann durchzuführen. Und wenn man da dann halt wieder, also da muss man ja rechtzeitig wieder zurückswitchen, weil irgendwann wird's ja dann nicht rentabler sein, dann das weiter durchzuführen als und so. Da bin ich auch mal gespannt.
Naja, ein paar werden den Punkt verpassen, so wie auch viele den Punkt verpasst haben, so Testzentren aufzubauen. Also du wärst jetzt, du hättest, wenn du ein bisschen früher, also wenn Alter, du gewisse
du
Mittel
ein,
und Kontakte hättest.
Hättest du ein Business machen können, das Bruder. Ist ja so krank, ne? Alter, ist wirklich, im Nachhinein denkt man sich, ne? Und es wäre ja so leicht gewesen. Also ein bisschen Kontakte und ein bisschen Mittel und so, aber jeder Idiot, da musst du nicht schlau für sein, gar nichts.
Nein, genau.
Hättest du den Reibach des Grauens machen können und dann nutzt du, hat natürlich immer so ein Geschmäckle, so, ne? Wir sagen das als Leute, die mit unserer jetzt GmbH auch sehr davon profitiert haben, dass es die Pandemie gab, so, da muss man halt einfach sagen. Aber wenn andere wirklich halt Millionäre werden dadurch und einfach mehrere Millionen währenddessen scheffeln und so quasi set sind danach fast schon so, ne?
Ja, ja.
Die jetzt einfach durch die Pandemie einmal einen richtigen Gedanken hatten und für ihr Leben jetzt am Start sind. Jetzt noch ein bisschen clever irgendwie investieren und da anlegen und so und müssen nichts mehr machen, weil sie das die Leidenszeit ausgenutzt haben. So, das
ist, aber so ist es nun mal.
Ja, so funktioniert es halt.
So sind
die ganze
Unternehmer.
Welt.
Das ist so. Ja. Ja, und wenn du schneller bist mit einer, also wenn irgendwo Bedarf besteht und du schnell den Bedarf decken kannst, dann wirst du dafür entlohnt. Das ist in dieser Welt so. Das ist einfach, das ist ein Gesetz. Ein ungeschriebenes, aber das ist ein Gesetz so. Und ja, deswegen, was fast ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite, hätte ich mir mit irgendwelchen schlecht abgerechneten, schlechter Buchführung, bla, Testzentren, schlecht ausgebildeten Nasenstäbchen-Drückern oder so, hätte ich mir damit eine goldene Nase verdienen wollen. Ich glaube nicht. Ich würde mich nicht gut fühlen. Weißt du, was ich meine? Also ich bin mir nicht, also ist kein geiles Einkommen, auch wenn es natürlich wichtig war für eine gewisse Zeit, aber irgendwie, glaube ich, gibt es auch bessere Unternehmungen, die man machen kann, um sich irgendwie selbst zu verwirklichen als so ein Ding, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, Dirk, die Olympischen Spiele sind vorbei übrigens, ne?
Falls ja, habe ich mitbekommen natürlich, habe ich mir auch angeguckt natürlich, wie nennt man das, Endzeremonie oder nennt man das Feuerwerk, olympisches Feuerwerk oder so, gibt es da nicht mal was?
Beerdigung.
Ja, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, habe ich gestern im Livestream schon einmal so ein bisschen gesagt, das war natürlich vielen Faktoren so ein bisschen geschuldet, größtenteils meines Umzugs, aber ich bin wirklich fast, Also nicht enttäuscht, weil ich glaube, ich habe auch nicht so viel verpasst, ehrlich gesagt.
Ja, ja, stimmt.
Aber irgendwie so ein bisschen komisch, dass ich es nicht geschafft habe, da so reinzukommen, weil ich hatte eigentlich ja Bock drauf, habe ich auch vorher die ganze Zeit so gesagt. So auch wieder so ein bisschen dieses, auch wenn man natürlich zu tun hat, dass man vielleicht einfach auf dem Fernseher, sei es bei Join, hieß es ja irgendwie Metal Zone oder halt auf ZDF oder ARD, dieses, wo dann halt random immer ein bisschen Sport läuft und ab und zu guckst du halt hin, mal nicht und so, ne? Dass ich da so ein bisschen reingehe, aber überhaupt nicht, ey. So olympisches Beachvolleyballturnier, klar, das ist unsere Pflicht, das zu verfolgen. Ganz ehrlich, wenn es nicht unsere Pflicht wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch echt weniger verfolgt sogar, ja, weil ich auch da nicht so richtig reingekommen bin. Und ja, gibt ja auch noch natürlich ein paar interessante Side-Stories oder ein paar wieder sehr traurige Side-Stories, die da passiert sind, die da irgendwie für mich jetzt so, ja, ist jetzt vorbei und okay. So fühle ich mich gerade, was die Olympics angeht.
Ja, ich habe hier gerade parallel während deines Takes mal auf den Medaillenspiegel geguckt, weil ich habe mir den noch gar nicht angeguckt.
Oh, das ist interessant, ey. Das mache ich jetzt auch mal.
Wir haben 37 Medaillen. 10, 11 und 16. Also 10 Goldmedaillen, 11 Silbermedaillen und 16 Bronzemedaillen. Das war mal besser, glaube ich. Nein, es war natürlich viel besser, Mann. Ich kann mich an keine Olympischen Spiele erinnern, wo wir nicht mit den ersten 5 im Medaillenspiegel waren. Klar finde ich, ich finde immer diese Rechnung immer so ein bisschen irreführend, dass nur die Goldenen eigentlich zählen. Mhm. Und es gibt ja dann manchmal so Länder, die so Inselbegabungen haben, die dann mit 11 Goldmedaillen und 0 Silber und 0 Bronze, wäre man ja jetzt trotzdem in diesem Medaillenspiegel vor uns. Das fände ich irgendwie so ein bisschen komisch. Weißt du, was ich meine? Also, wir sind zum Beispiel hinter Frankreich, die haben nämlich, weil die eine Silbermedaille mehr haben, obwohl die insgesamt 4 Medaillen weniger haben. Also, das finde ich komisch. Ja, dann sollte man irgendwie 3-2-1 bepunkten oder sowas mit den
aber
Medaillen.
Aber 7 Goldmedaillen weniger, ich lasse es mir gerade nochmal aufrufen und dann, ich meine, vorher guckst du halt so USA, Großbritannien, China, Russland und jetzt halt überholt worden von Australien, Niederlande, Frankreich, Japan, so im eigenen Land, das ist dann, ja.
Ja, also jetzt musst du dazu sagen, jetzt natürlich, UK profitiert noch davon, dass sie 2012 die Olympischen Spiele hatten, das weiß sie ja auch immer so, ne, das ist am Ende, die haben dann nachhaltiges Sportsystem, also die haben ja einen riesen Boost für ihr Sportsystem bekommen, die profitieren da noch von, so. Japan profitiert da auch von, dass sie die letzten Jahre unfassbar viel Kohle da reinblasen konnten, China und USA sind einfach auch viel größer, also kannst du ja überhaupt nicht messen, so, ist ja völliger Quatsch, ne, Russland auch noch dazu, klar, alles okay, wobei die natürlich auch abstinken jetzt mit ihren, okay, man darf ja nicht Russland sagen, ne, man muss irgendwie russische Athleten oder was auch immer sagen, ne, und dann, aber, also ich finde halt am gravierendsten ist, dass man einfach so vergleichbar, und das ist ja wirklich ähnlich vergleichbar mit den Holländern ist, ne? Die Holländer sind ein kleines, Land einfach. Die machen nur einfach viele Sachen richtig, und wenn sie es machen, machen sie es zu 100%. Und die strukturieren die Sachen on peak, nämlich wirklich auf ihren Leistungen. Das siehst du bei den Beachvolleyballern auch. Die haben ein schmales System, aber ein gutes System. Da kommen immer mal wieder hoch. Die werden dann aber auch von einem System aufgefangen. Die kommen bis zu einem gewissen Punkt und werden dann von einem System aufgefangen. Das ist ein gutes Beispiel beim Beachvolleyball, und das wird in anderen Sportarten bei denen auch so sein. Weil anders ist es nicht zu erklären, dass die vor uns sind, es sei denn, man sucht den Fehler auf der eigenen Seite, und dann würde ich sagen, das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, Deutschen sind einfach ein scheiß Sportland, so, Ende aus, ne?
Also entwickelt sich immer mehr in die Richtung auf jeden Fall, also mal gucken, wie es dann weitergeht, weil der Trend, also, ich meine, ist ja auch krass, wenn man mal drauf guckt, wir sind ja kurz vor der Wachablösung gewesen, jetzt mal ganz ehrlich, also, dass China eine Goldmedaille nur weniger hat, nachdem es ja dann 26-46 noch war in Rio. Ja. Das ist schon heftig, ne? Und wir können uns alle ausrechnen, wie das in 3 Jahren so ist. Dann wird China wahrscheinlich, mal gucken, dann hat die USA vielleicht noch insgesamt mehr Medaillen, weil die dann einfach irgendwie, was alle Sportarten angeht, schon ein bisschen breiter aufgestellt sind. Aber man muss dem Trend ja glauben, und dann auf jeden Fall kann man schon mal einloggen, dass dann China, also in 3 Jahren safe die meisten Goldmedaillen auf der Welt hat. Ja. Das ist dann auch heftig. Ja. Und dann mal gucken, ob Deutschland sich dann aus den Top 10 verabschiedet oder ob's vielleicht wieder irgendwie einen Trend gibt. Aber innerhalb von 3 Jahren, das kennen wir ja auch alle inzwischen in der Sportwelt, wird sich nicht so viel verändern.
Nein, vor allem darfst du ja nicht vergessen, was ja jetzt erstmal passiert ist, dass im nächsten Zyklus ja die Sportarten, die jetzt nicht mehr so erfolgreich waren, also wir haben es ja am Beispiel Beachvolleyball ja auch gemacht,
erstmal
die kriegen ja erstmal weniger Geld, genau, das ist es ja. Also wir sind jetzt schlechter, deswegen kriegen wir weniger Geld. Da heißt so viel wie, ja, ihr habt nicht, also es ist so dieses, du kriegst keine Rendite mehr hinten raus, das ist eigentlich völlig dumm, weil wenn du als Bundesregierung oder überhaupt als Land Interesse daran hättest, darin besser zu werden, müsste es ja genau umgekehrt sein. Also wenn irgendeine Marke wegfällt oder so, also wenn es eine Modemarke ist und du sagst, aber das fällt weg, aber das war ein Steckenpferd von uns, dann investierst du da ins Marketing irgendwie mehr Geld rein oder so, um da wieder Umsatz zu machen, um da wieder anzuschließen an die anderen. Und da bin ich mal gespannt. Also oder die Verteilung bleibt, weil kein Verband, jetzt gefühlt ist ja auch kein Verband hat sich aufgetan und kriegt jetzt mehr, weil es gibt ja jetzt keine neue Sportart, die irgendwie mega erfolgreich war gerade, sondern wir machen immer wieder unsere Klassiker, mal irgendwas im Kanu, mal irgendwas beim Reiten, und dann ist auch Feierabend so, ne? Also viel mehr ist es ja dann nicht mehr mittlerweile, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja.
Apropos Reiten, ne, Dirk?
Ja, jetzt bin ich gespannt, ey.
Hast du da mitgekriegt mit dem Ding? Du hast es nicht gesehen, hast du gerade gesagt, ne?
Ja, du hast es mir vorher geschickt und habe ich mir die Szene natürlich angeguckt. So, wir haben jetzt im Vorfeld noch nicht groß drüber geredet. Du hast mir da irgendwie so einen Link geschickt, dann auch von dem Artikel von Robert Harting. Ja. Und dann habe ich mir die Szene danach erstmal angeguckt. Und du kannst jetzt natürlich erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, so mal kurz skizzieren, was jetzt überhaupt die Situation war beim Reiten. Oder also beim modernen Fünfkampf war es ja. Es war ja Reiten im modernen Fünfkampf.
Genau, so. Ne, da ist ja Springreiten da irgendwie eine Disziplin davon. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, man kriegt wohl das Pferd kurz vorher zugelost und kann sich überhaupt nicht aneinander gewöhnen. Man macht irgendwie 5 Probesprünge oder so und dann geht's los. So. Macht das Ganze natürlich auf der einen Seite, klar, man kann auch sagen, das macht das auf der einen Seite charmant, weil das dann irgendwie noch alles durchwürfelt, so wie in dem Fall der deutschen Athletin, die da, auf die wir jetzt gleich kommen. So. Aber das ist jetzt gerade halt eine Riesendiskussion, weil ich weiß, also das Pferd hat halt rumgespackt, so. Die Sportlerin, die war völlig hysterisch, weil die in aussichtsreicher Position war nach den Wettkämpfen davor. Und einfach das Pferd, das ist rückwärts gegangen. Also es wollte nicht machen, was die Athletin da wollte. Und dann stand die Trainerin daneben am Zaun und hat gesagt, hau mal richtig drauf. So frei nach dem Motto, so einen Reset-Button zu drücken. Und es ist bei einem Pferd anscheinend dann einfach mal irgendwie ein Klaps oder whatever. Und das ist jetzt, also das ist die Story der letzten 4-5 Tage beim Deutschen Olympischen Sportbund beziehungsweise im Deutschen Olympischen Sport. Ne? Und das muss ich, also ich habe mir die Diskussion wieder alle durchgelesen, weil ich das ja mittlerweile alles nur belächle. Ja, man kann, also vorweg, man kann natürlich die Diskussion oder die Frage stellen, müssen Pferde und Tiere überhaupt an Olympischen Spielen teilnehmen und so weiter und so fort.
Das ist eine sehr gute Frage, ja.
Die Frage, die lasse ich zu, da will ich, meiner Meinung nach kann man drauf verzichten. So, weil sich die Zeiten geändert haben. Früher waren Tiere, die Zeiten haben sich geändert, Punkt. So. Kann man drüber diskutieren? Klar, da muss man so eine altehrwürdige Sportart wie und für den deutschen Medaillenspiegel eher schämen.
Dann ist aber ganz vorbei.
Ja, genau. So, aber da kann man drüber diskutieren. Aber worüber man nicht diskutieren muss, und das ist nochmal, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, das ist mir auch scheißegal, was ich für einen Shitstorm kriege, wenn da eine Athletin, und das sage ich jetzt nochmal, die ihr Leben lang investiert, um in dieser vielseitigen Disziplin, beziehungsweise in diesem modernen Fünfkampf gut zu sein, ja, und die Trainerin, das ist der Job der Trainerin, dort Erfolge zu machen. An Medaillen wird sie gemessen und so weiter und so fort. Und die kriegen ein Pferd in dieser Situation, was nicht funktioniert. Dann versuchst du es mit Mitteln, eine Situation zu lösen. Und wenn das Mittel aufgrund von der Sozialisierung der ganzen Pferde, weil sie so erzogen werden und so weiter und so fort, das Mittel ist, dem Pferd auf den einen auf den Arsch zu geben, ja, es wird ja nicht öffentlich hingerichtet, sondern einen auf den Arsch zu geben, dann ist das so. Und dann ist das Problem nicht der Wettkampf, in dem die Trainerin ihr die in einer Stresssituation die Hilfestellung gibt, zu sagen, hau mal drauf. Und es ist auch nicht die Athletin, die dann draufhaut, sondern die Probleme, die Probleme sind viel früher geordnet, nämlich sollten Pferde und Tiere überhaupt bei den Olympischen Spielen teilnehmen? Da ist eine Diskussion erlaubt. Aber alles andere, dieses Judgment auf diese Trainerin und dieses Judgment auf diese Athletin, das ist deren fucking Job. Die investiert, mindestens die Athletin, aber wahrscheinlich auch die Trainerin, investieren ihr Leben lang da rein, um diesen einen Tag, alle 4, beziehungsweise jetzt ist ja sogar schon 5 Jahre her gewesen oder sowas, den einen Tag abzuliefern. Und an den beiden hängt in dem Moment vielleicht auch die Förderung von allen Jugendsportlern und sonstiges im modernen Fünfkampf. Die Sportart gibt's auch noch nicht so lange und so weiter und so fort. Und in dieser Drucksituation, denen jetzt ein Fass aufzumachen und die zu haten und wieder irgendwie öffentlich ins Rampenlicht zu stellen, finde ich zutiefst asozial. Ich find's so dumm und undifferenziert. Es geht gar nicht, meiner Meinung nach. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich zwei verschiedene Sachen. Okay, dann ist gut. Ich dachte, du bist jetzt so einer, nee, ist mir egal, der hat ein Pferd gehauen.
Nee, ach, mein Gott. Ich meine, da bin ich, glaube ich, auch komplett bei dir. Und das ist wieder das, was ich nicht mag oder was jetzt auch wieder eine Adaption ist von so einem Argument, was ich letztes Mal genannt habe mit dem Mann, der beim Radfahren da gecancelt wurde und mit Sachen, die aber sonst überall passieren. Und dann sucht man sich kurz eine Sache raus und versteift sich drauf. Weil wer glaubt, dass in so einem Leistungssport mit Pferden gut umgegangen ist, dann bin ich da bei dir. Das ist einfach so naiv und so krank. Ja, das ist dann einfach nicht nachhaltig gedacht. Und dann hat ja, glaube ich, Robert Harting auch in seinem Artikel geschrieben, so was man nicht erwarten kann, ist die Reaktion von der Athletin. Weil natürlich wäre es jetzt groß gewesen, dass sie jetzt checkt, okay, hier geht nichts mehr, ich mache jetzt natürlich jetzt hier den Move, ich steige jetzt einfach ganz souverän ab und irgendwie streichle das Pferd nochmal, gebe dann nochmal 1-2 Klapser und sagt dann, okay, das war's, sorry, so mein Pferd will nicht, dann kann ich nichts dafür. Weil das ist ja auch ein perverser Sportmann. Das ist so wie bei der Formel 1, wenn halt, keine Ahnung, deine Mechaniker verkackt haben, dir raucht das Ding ab und du kannst halt nichts machen. Deine Leistung ist abhängig von deinem Gefährt, was du da hast. In dem Fall hat das Gefährt sogar Gefühle, Emotionen und ganz viele Empfindungen und so. Das ist ja eh ultra pervers. Von der Athletin kannst du es nicht erwarten. So, was halt unglücklich ist, dass sie halt ja, die ist aufgelöst, fängt an zu heulen und dann in so einem Weinkrampf fängt sie dann an. Man kann ihr das als Wut auslegen. Ich glaube nicht mal, dass es Wut war. Es war einfach pure Verzweiflung. So, und fängt dann an, halt da drauf zu hauen. Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, das ist ein riesen, riesen Tier. Und also das Pferd hat schlimmere Sachen erlebt als die paar Klapse, die es bekommen hat. So, was man erwarten könnte, wäre dann, weil wie gesagt, Ratio in dem Fall von der Athletin, so, ey, wirf gerne den ersten Stein, wenn ihr meint, ihr könntet das. Ich tue es nicht. Aber die Trainerin. So, und die Trainerin, die von außen, da, also klar, die ist genauso emotional, das gesagt, die ist auch abhängig von dem Erfolg, aber da könnte man halt schon realisieren, so, ey, wir sind hier definitiv an einem Point of No Return, so, ich gieße jetzt nicht nochmal Öl ins Feuer. Das hätte man in dem Fall, denke ich mal.
Ja, aber es ist eine Stresssituation, Mann, nochmal. Ja. Sie sieht ihre Athletin, mit der sie Tag für Tag ein- und ausarbeitet, sieht die auf dem Pferd heulend zusammenbrechen, in einer aussichtsreichen Situation in diesem Wettkampf, der alle fünf, also jetzt fünf, ne, sonst vier Jahre stattfindet. Da hängt ihr Job dran und so weiter und so weiter und die Förderung des Sports. Und dann ist eine stressige Situation. Da denkst du nicht, oh, wie könnte das in der Welt wirken? Und dadurch, dass jetzt keine Zuschauer da sind, hört man auch wirklich, dass ich sage, hau ja eine und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles Skandale, über die wir jetzt gerade sprechen. Komisch, dass das jetzt aufploppt. Entweder wir sind mehr sensibilisiert als 2016 in Rio oder es liegt einfach nur daran, dass keine Zuschauer da waren und die Sachen passieren schon immer und werden auch immer weiter passieren und wir können sie in Zukunft nicht kontrollieren. Und deswegen daran jetzt so ein Politikum zu machen, ey, sorry, also da erkenne ich also ganz klare Kante für mich, lass doch diese Trainerin und diese Sportlerin in Ruhe. Sportlerin sowieso, aber auch die Trainerin, sage ich dir ganz ehrlich, ist meine feste Überzeugung. Wenn man danach dann damit umgeht und sofort sagt, pass mal auf, natürlich, sensibles Thema, wir wussten sich anders zu helfen, jetzt bei Durchsicht der Bilder und sowas müssen wir sagen, wir müssen da anders reagieren und zum Beispiel so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Dann ist all good, dann habe ich einen Fehler gemacht und ich habe nicht in der Öffentlichkeit ein Tier geschlachtet, sondern ich habe dem einen Schlag auf den Po gegeben. Weißt du, was ich meine? Also, du merkst, ich bin schon wieder, ich bin schon echt sauer.
Ist ja auch klar, aber das ist ja auch, weil man dann liest man natürlich immer, dass dann, keine Ahnung, RTL oder Bild.de titelt, Peter fordert XY, da ist Peter so, natürlich machen die gute Sachen und sind auch wichtig für die Entwicklung, so was Tierschutz und so angeht, keine Frage, aber die haben in den letzten Jahren aber auch massiv mal dafür gesorgt, dass so der Ruf von Veganern und so weiter halt auch mal ordentlich nach unten gegangen ist. Weil natürlich übertreiben die es dann immer komplett. Ja, was soll man machen? Komplett. Das, was ja sogar du eingestehst, sogar du so, ne? Mit halt, dass man, also nimm die Athletin da in Schutz und sagt, das ist natürlich eine besondere Situation. Trainerin meinetwegen ein bisschen auch. Und dann macht das größere Thema auf und ja, red halt drüber und mach den ersten Stein, der ins Rollen kommt, über die Diskussion, ob das noch zeitgemäß ist, wie gesagt, da mit Tieren wettzukämpfen, die offensichtlich natürlich leiden in solchen Geschichten, weil es nicht dann um das Tierwohl geht, sondern um pure Leistung. Und so dieses, na klar, beim Reitsport oder mit Pferden haben wir allgemein immer so diese innige Beziehung dann irgendwie, dann streichelst du und kämpfst dein Pferd und ist auch alles ganz toll und so, aber definitiv nicht bei sowas. So, also mal ganz sicher nicht. Da geht es dann um pure Leistung und natürlich nicht irgendwie um das perfekte Wohlbefinden des Tieres.
Und mein Take dazu wäre jetzt, also das ist ja wieder dieses Big-Topic-Denken, ne? Und das ist auch mal, also klar, jetzt ich maß mir jetzt nicht an, dass hier die ganzen Spitzenverbände oder sonstiges zuhören, das ist ja natürlich völliger Quatsch, ne? Aber was jetzt wieder passieren wird, ist ja, und das ist ja die ganz normale Denke auch von Verbänden, ne? Klar gibt es jetzt so ein paar Unabhängige, so ein Harting, der sagt, nee, das ist einfach, weil das Land den Sport nicht supportet und das Land muss sich grundsätzlich die Frage stellen, will das Sport fördern oder sieht es den Mehrwert von Sport nicht und dann können wir es auch lassen. So, der stellt ja diese Big-Topic-Frage. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die ganzen Spitzenverbände sich die Frage nur im inneren Stübchen stellen und zwar die Frage nur so, boah, wie können wir jetzt die Ergebnisse irgendwie rechtfertigen, um dann möglichst beim nächsten Zyklus vielleicht doch noch mehr Kohle zu kriegen, weil dann bleibt mehr Kohle vom kleinen Kuchen, also dann bleibt ein größeres Stück vom kleinen Kuchen bei uns, anstatt jetzt mal alle gesammelt einfach mal zur Regierung zu gehen und sagen, pass mal auf, wir sind hier wirklich jetzt gerade, das ist ein absoluter Reinfall, dieser Medaillenspiegel, der ist aussagekräftig genug, das ist ein absoluter Reinfall und wir müssen uns jetzt, und die Bundesrepublik Deutschland muss sich jetzt entscheiden, will sie Spitzensport, will sie Breitensport, will sie whatever, will sie gar keinen Sport, will sie zusehen, dass es mehr Kindergartenplätze gibt, dann ist eine Entscheidung in so einem Sozialstaat, die muss dann gefällt werden, aber ich finde, da muss man Big Topic denken, ne? Weil ich versuche es jetzt einmal auf den Volleyballverband darüber zu bringen. So, ich weiß nicht genau, wie die Meilenstein-Gespräche mit dem Bundesministerium für Inneres und mit dem DOSB waren in der Halle. Ich glaube, dass sie gesagt haben, eine Mannschaft qualifiziert sich, vielleicht auch beide qualifizieren sich, whatever. Eine Medaille werden die nicht ausgegeben haben als Ziel, da bin ich mir relativ sicher. Keine der Hallenmannschaften qualifiziert sich. Man könnte jetzt, und beim Beachvolleyball kennen wir die Ergebnisse ja auch, man könnte jetzt hingehen und sagen, naja, wir sind mit den Herren sind wir gegen den späteren Olympiasieger ausgeschieden in der Halle. Wir sind bei den Herren im Beachvolleyball, sind wir gegen den Vize-Olympiasieger ausgeschieden. Und das war natürlich auch vom Draw her ein bisschen ärgerlich. Und wir sind bei den Frauen gegen die Weltmeisterin gegen die Olympiasiegerin ausgeschieden. So. Das kannst du auch so rechtfertigen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht der DOSB sich davon blenden lässt und sagt, ah, vielleicht mit einem anderen Draw hätte es anders laufen können. So, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Aber das ist, glaube ich, die Denke, die jetzt gerade so auch in vielen Verbänden, und das wird nicht der Volleyballverband alleine sein, so einhergeht. Und das ist einfach genau die falsche. Und ich glaube halt, dieses wieder jetzt in der Kammer verschwinden ist Quatsch. Wenn, da muss man jetzt ganz deutlich und laut rausgehen und sagen, ist Sport in Deutschland etwas wert? Vor allem der olympische Sport und dieser Gedanke, nämlich alle Sportarten irgendwie zu repräsentieren, oder nicht? Und dann ist auch gut. Und die Frage sollte man sich stellen. Aber ich befürchte halt, dass das nicht funktioniert, beziehungsweise nicht passieren wird, sondern immer wieder dann, so wie am Beispiel jetzt gerade DVV, da ist keine, man kann die Argumentation so bringen, man muss sie vielleicht sogar so bringen, wenn man Sportdirektor oder Präsidium oder whatever ist. Aber sie ist natürlich am Thema vorbei. So, ne? Aber trotzdem kannst du so versuchen, irgendwie dein kleines Stück von einem kleinen dreckigen Kuchen irgendwie noch zu sichern. Aber ich finde halt, man muss das größer angehen und man muss da mal Big Topic denken und ein paar Sachen zerschlagen. Oder halt auch sich eingestehen, dass Sport nun mal scheißegal ist. Die beiden Optionen gibt es meiner Meinung nach. Ja, was ist doch so? Wo ist ja. das Problem? Kannst ja. du doch machen.
Also ich meine, der erste Punkt, ich meine, klar, das gehört damit zu, wenn das der Job ist, seinen eigenen Sport zu schützen und im Zweifel irgendwelchen Idioten, die es nicht checken, da irgendwas vorzulügen und Entschuldigung zu nehmen, damit irgendwie der Sport weiter die Förderung genießt, das ist klar. Nur was du im Hintergrund natürlich machen musst, ist ein nachhaltiges Konstrukt aufbauen und auch mal Sachen aufbrechen, wenn offensichtlich irgendwas vielleicht nicht funktioniert. Das muss der Punkt sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du dir natürlich Gedanken und Sorgen machst, wo sich viele Sorgen machen. Und natürlich ist das der Fall beim Beachvolleyball. Aber das ist ja jetzt die natürliche Überleitung, dann sind wir jetzt da. Und dann, wir haben es ja im Vorfeld hier besprochen.
Eine Frage, ich habe vorher eine Frage. Mhm. Hast du deine Droh-E-Mail geschickt? Hast du Brain Effect gesagt, dass die Sachen noch nicht da sind? Ich möchte, dass, wenn du das.
Erstmal sind wir bei Manscaped natürlich. Mein Brain Effect auch sehr ehrenwert. Wie gesagt, einmal ganz kurz trotzdem Jobs 15 auf alles, ne, und so weiter. Ja. Ihr wisst Bescheid. Ich bediene mich gleich auch nochmal in den Brain Effect Stash auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt Werbung für Manscaped natürlich wieder. Und jetzt verstehe ich, glaube ich, auch, warum die da tatsächlich ein bisschen rumgeeiert haben, weil ich habe dann auch eine E-Mail bekommen von natürlich der freundlichen Mitarbeiterin, die das Ganze koordiniert, mit mir seit Wochen und auch auf hohem Niveau, auf hohem Niveau. Und ich habe es nämlich auch schon gesehen, ich wollte es nicht leaken, weil das wäre natürlich ultra dumm gewesen zu sagen, so, ja, es gibt jetzt übrigens in den USA schon das Performance Pack 4.0, auch mit dem neuen Lawnmower 4.0. Und ich glaube, das ist der Grund tatsächlich, warum wir auch den Weed Whacker und Co. noch nicht bekommen haben. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ab jetzt könnt ihr euch nicht nur halt den neuen Rasierer für die Klötze, aber auch als Barttrimmer oder auch als Body-Hair-Trimmer, was auch immer, den Lawnmower 3.0 holen, sondern 4.0. Nochmal den einen neueren, nochmal updated, nochmal besser, und das Performance Package 4.0 ist jetzt auch am Start. Und das ist wirklich saftig, weil ich glaube, Warenwert 236 Euro oder 237 oder so, und ihr kriegt das halt gerade für 125 Euro auf Manscaped, und dazu gibt's dann noch den Code ONUS 20%. Und ja, dann gibt's halt nochmal die da drauf. Da ist dann halt, wie gesagt, auch hier der Ohr- und Nasener-Trimmer, dann der Balltoner, Balldeo, eine schöne Boxer mit dabei. Also, und ich glaube, das werden wir einfach updated dann nochmal bekommen. Beziehungsweise, das werde ich jetzt natürlich einleiten, weil ich nicht nur hier den Weed Whacker haben will, sondern auch den neuen. So, ne? Ich finde mich jetzt noch nicht ab, dass ich 3.0 habe. Der funktioniert sehr gut, ist auch top, könnt ihr auch nach wie vor bestellen, aber neu ist immer besser. Also von daher will ich jetzt auch den 4.0 haben.
Neu ist immer besser. Stimmt, das ist ein gutes, das ist ein sehr, das könnte auch ein Episodentitel sein. Neu ist immer besser. Finde ich gut. Ja, krass, ey. Da bin ich gespannt, ob du da den richtigen Read drauf hast, auf deinen langen Partner, auf den du mit denen gute Kommunikation und so zurückblicken kannst, bla bla. Das ist geil, Dirk. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut, dass du dich darum kümmerst.
Vielen ja, top. Dank. Dann haben wir das drauf erledigt.
Sollen wir mal Woche für Woche sollen wir mal 0 bis 10 einfach immer nur unsere Körperbehaarung, beziehungsweise unsere, wie willst du es rechnen? Also ist 10 eine gute Behaarung oder ist 10 eine gute Rasur?
10 ist perfekt. Also 10 ist perfekt, man muss aber auch sagen, das ist halt ein bisschen schwierig. Also ich glaube, Manscaped gibt selber, und das finde ich auch ganz geil, die haben so Statistiken mit dabei und geben dann so an, dass 95% der Frauen Wert darauf legen, dass ein Mann gepflegt ist. So. Da würde ich jetzt tendenziell auch mitgehen. Dann sagen wir wie 80%, dass sie Wert darauf legen, dass ein Mann auch untenrum auf jeden Fall gepflegt ist. Bis da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ey, so einen guten alten 3-Tage-Bart bei mir, damit es noch ein bisschen männlicher ist, weil ich habe halt auch Körperbehaarung und so, das fühle ich mehr. Deswegen gehe ich nicht komplett auf glatt, so wie es jetzt bei mir vielleicht der Fall wäre. Aber dann würde ich sagen, so für das eigene Finden, wie man es denkt, also entweder richtig super getrimmt, aber riecht alles gut, oder halt wirklich Babypopo glatt, das ist dann subjektiv die 10 für einen. Und ich bin gerade boah, nee, Alter, ich habe wirklich auch wenig geduscht. Ich muss auch nochmal klären mit dem Hausmeister. Ich habe es wieder unterm Dach, ne? Auch nicht so das neueste Gebäude. Wasserdruck ist eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe da teilweise auch überall noch Sachen, die überhaupt noch nicht gereinigt werden konnten. Also ich bin bei der 4,5 höchstens.
Ich bin gerade auch, ich meine, ich habe heute Morgen ein bisschen Ballsport gemacht und war danach duschen oder so, aber hier dann ein bisschen in der Wohnung rumgewerkelt und so. Und ich muss aber so sagen, Körperpflege ist in den letzten Tagen, also Haare habe ich mir nicht abgenommen in den letzten Tagen, so viel steht schon mal fest. Also ich würde mir eine solide, man muss ja überlegen, was eine Null ist. Eine Null ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Aber dein schlimmster Fall oder also der schlimmste Fall, der bei mir jeweils eingetreten könnte oder eingetreten ist, das ist ja auch die Frage, was die Null ist. Könnte? Oder ist?
Ich glaube, könnte, oder?
Dann bin ich schon noch eher bei einer 5 oder so. Dann ist es okay, ja. Aber sonst hätte ich mir auch eine ganz schmale 2 oder sowas auch geben können. Nein, dann geht's noch. Aber ich mach's jetzt wie immer. Ich habe das ja schon immer gemacht, Tommy wird das bestätigen können. Ich entledige mich meiner Körperbehaarung meistens in Hotelzimmern, weil ich es immer nicht schaffe, meine Körperbehaarung gescheit wegzumachen. Also wenn ich mir das Gesicht rasiere, liegt immer was in meinem Waschbecken rum oder so. Und die Leute im Hotel zum Beispiel, die können das sehr gut, im Gegensatz zu mir. Und deswegen ist bei mir so ein alter Spleen. Ist das ein Spleen, dass ich das alles immer auf die Hotelübernachtung schiebe? Und ich bin ja morgen in Wien und da bietet sich das an. Deswegen ziehe ich den Ekel noch bis Wien durch jetzt. Also bis Anfang Wien. Ja.
So, jetzt haben wir den Teaser zu Wien eigentlich schon, das machen wir ganz am Ende. Die Zeit ist schon wieder, ne, die schreitet schon wieder voran. Wir müssen jetzt noch ein bisschen über Olympia reden. Also, wir haben im Vorfeld, bevor du mich natürlich vollkommen zurecht mit der Manscaped-Werbung unterbrochen hast, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet und hypothetisch natürlich diesen Case gemacht, wenn wir keine Medaille holen und die Ergebnisse enttäuschend sind. Ich glaube, jetzt im Nachhinein, wie gesagt, man redet sich das so ein bisschen gut. Enttäuschend ist es, muss es trotzdem irgendwie ein bisschen sein, natürlich einfach jetzt in den letzten beiden Zyklen, aber es ist halt eigentlich nicht so eine krasse Enttäuschung. Ich meine, die zwei Fünften, so, die sind in Ordnung, gerade jetzt auch bei Ludwig Kossuth, da konnte man nicht damit rechnen, bei Tore Wickler hätte man sich gerne ein bisschen mehr ausgerechnet, ich habe ja auch gesagt, sie werden Vierter, sind jetzt Fünfter geworden, das ist okay. Mit Carla und Julia ist natürlich schon so eine kleine Katastrophe, das ist halt bitter.
Das hatten wir letzte Woche schon,
genau. Aber jetzt trotzdem einmal so kurz wie du es kannst, was bedeutet es jetzt für unseren Sport, für den Beachvolleyball, dass wir keine Medaillen bekommen haben? Thema jetzt Förderung und so.
Boah, ja, so genau bin ich da halt nicht drin. Also Fakt ist, es wurde halt ausgehen, dass wir eine Medaille holen, dass wir 4 Teams bei den Olympischen Spielen haben und so weiter und so fort. Wir haben diese Sachen nicht erfüllt. So, das heißt, es wird jetzt, diese Fördertöpfe werden neu verteilt und dann müssen wir gucken, wo wir, in welchem Fördertopf man da landet und wie viel Kohle dann wirklich noch irgendwie fließen kann, darf und wird. Aber ich glaube, man sollte grundlegend, also es gibt ja viele andere Sachen und ich befürchte halt, das wird nie aufgearbeitet. Es gibt viele andere Sachen, die man erarbeiten muss, so, ne? Also es gibt halt dieses, in dem letzten Olympiazyklus wurden irgendwie 15 Nationalspieler verbrannt, die alle mal in Hamburg waren, dann wieder weg. Jetzt nagelt mich nicht genau auf die Zahl fest, aber ich sage jetzt auch mal so Leute wie Schümann und Holler und Grossner-Glenske und auch wer auch immer noch da oben war, Welch, Krebs und Co., die alle irgendwie Perspektiv-Nationalteam und da in Hamburg zentralisieren und was auch immer. Man muss sich halt, also ich hoffe einfach, dass dieses Ergebnis so doll auch von anderen, weil ich glaube, DVV intern wird es zwar kritisch gesehen, aber man redet sich genauso, gerade im Beachvolleyball, so damit raus, naja, wir haben halt gegen USA und Russland verloren im Viertelfinale mit unseren Top-Teams, das war halt ärgerlich, so. Also das ist halt,
wenn man das Ding durchzieht, ist es lächerlich. Also ich meine, nach außen hin, um den Sport zu verteidigen, sage ich, okay, wenn man es intern macht, ist es wirklich lächerlich.
Ja, Punkt. Plus eins. Aber es wird, so wie ich die ganzen Verbrecher kenne, wird es so passieren. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und deswegen weiß ich nicht, wo das hingeht. Das Witzige ist, ich habe sie zugeschickt. Hast du es schon mal durchgelesen? Also das teaser ich jetzt an, weil wir uns noch nicht wirklich darüber abgesprochen haben. Aber
ich habe es schon durchgelesen, ja.
Okay. Hast du es verstanden? Das kommt ja noch dazu. Ist nicht böse gemeint. Ist heftig, ne?
Ja. Also ich muss mir nochmal in Ruhe. Ich habe das tatsächlich gemacht, weil es mich auch immer interessiert hat. Habe ich hier, während wir jetzt beim Roundnet waren und ich dann ja mal hier längere Pause hatte, habe ich mich hingesetzt und habe mir das durchgelesen. Aber da muss man sich schon ein bisschen mehr Zeit für nehmen, weil das ist auch einfach mal wieder eine wissenschaftliche Arbeit einfach. Ja. So richtig geil gemacht von Hans natürlich. Und es geht schon sau in die Tiefe und geht ja natürlich auch ein paar Themen. Da war ich einfach noch nicht so ganz drin in der Thematik. Ne? Von daher muss ich da nochmal rübergehen.
Ja, also Fakt ist, Hans wollte mit seinem alten Arbeitskollegen, wollte er in der Spitzensport, das ist so eine Zeitschrift für Trainer und so, wollte er einen Beitrag veröffentlichen. Der wurde nicht veröffentlicht, weil da so ein paar Themen, also weil da schon verbandskritische und auch Jürgen Wagner kritische Themen drinstehen, beziehungsweise so Plagiatsthemen, die da auftauchen, weil da auch um eine Trainingsstruktur beziehungsweise eine Trainingsphilosophie geht. Da teaser ich jetzt gerade so alles an, das ist total dramatisch, klingt das gerade, nein, aber das ist einfach eine Arbeit von Hans Vogt, dem wissendsten in der Sportart, den es gibt. So, der hat seine Philosophie und seine Art, wie so, wie man was trainieren muss, was für Faktoren wichtig sind im Volleyball und Beachvolleyball und so weiter und so fort, hat er mir auf so 20 Seiten so runtergebrochen, hat gesagt, wie sie sich so eine Trainingsstruktur erarbeitet haben und beruft sich dann immer auf so ein paar strukturelle Fehler, wie zum Beispiel, da steht irgendwie 2013 wurde ein Kompetenzteam gebildet, 2018 wurde laut Statut des Deutschen Volleyballverbandes eine Gruppierung gegründet, in der es eine Trainingsphilosophie, eine einheitliche Trainingsphilosophie des Deutschen Beachvolleyball geben soll und so weiter und so fort. Diese ist nicht mal angefangen. So, also solche Sachen passieren da halt und solche Sachen schreibt er da auf. Das ist ein 20-seitiges Pamphlet, was keiner veröffentlichen will, weil es anscheinend zu kritisch ist. Ich bin der Meinung, dass es wertvoll ist für viele da draußen, also gerade von euch, um es zu verstehen, um viele Sachen zu verstehen, aber auch wertvoll vielleicht für den Sport, weil daran sollte man sich entlanghangeln. Das wird irgendwann in den nächsten Wochen, wir müssen uns doch nochmal zu unterhalten, Dirk, werden wir das irgendwie veröffentlichen. Und egal, ob das jetzt in verschiedenen Posts ist oder vielleicht wir sogar irgendwann mal Zeit haben, ein Video darüber zu machen, whatever, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Also fragt jetzt nicht, wo ist das Ding? Wir veröffentlichen das schon. Das ist auch mit Rücksprache mit Hansi, ich habe es jetzt noch einmal angeteasert. Aber Fakt ist, diese Reflexionsfähigkeit, die besitzt in unserem Verband sehr sicher niemand und deswegen ist die Auseinandersetzung und die Schlüsse, die da aus dieser, und das muss man trotzdem sagen, aus dieser Enttäuschung, weil man hat sich ein Ziel gesetzt und hat es nicht erreicht. Also muss man enttäuscht sein und es gibt die Leute ziehen und werden nicht die richtigen Schlüsse ziehen und werden die Fehler vielleicht bei Vorgängern suchen und so weiter und so fort, was zum Teil ja auch okay ist. So. Also ich meine, ein Andi Künkler hat damals die Zentralisierung zu früh und zu schlecht angeschossen und Niklas Hildebrand rührt da in der Suppe nur rum und macht alles noch ein bisschen schlimmer. Ja, aber vom Prinzip her haben das andere angeschossen. Aber immer mit dem Finger jetzt auf andere zeigen und sagen, das war schon so, der hat angefangen und so weiter und so fort, hilft nicht. Beachvolleyball, und das haben wir jetzt schon ein paar Jahre gesagt, ist nicht mal mehr in der erweiterten Weltspitze, wenn man so will. Man hat mal die Chance bei Höhepunkten, aber diese grundsätzliche mit der Breite, in der wir, wenn wir es mal vergleichen mit 2012, 2016 und auch noch 2008 und so weiter und so fort, haben wir einfach unmenschlich verloren. Und dieser Trend, weil das ist ja ein Trend, der wird ja immer schlimmer, die Lücke wird immer größer, den muss man aufhalten durch Veränderungen. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Weißt du, weil ich möchte mal, also Niklas Hildebrand zum Beispiel mal zitieren, der Anfang der Olympia-Quali gesagt hat, weil irgendwann kam mal das Thema auf in unserer Trainingsgruppe auch so mit dem Thema Kantiquarter, wo es dann hieß, die Frauen, die Ami-Frauen spielen da auch Kantiquarter und da kam die Antwort von Niklas Hildebrand, ich möchte halt nochmal sagen, mit internationaler Mittelklasse vergleichen wir uns nicht. Amis.
Also ja, weniger Struktur haben die, das stimmt, aber das stimmt. Die sind halt auch viel erfolgreicher.
Ja. Ja, deswegen. Und das ist halt eine heftige Aussage so. Also, und solange, wenn sich dieser Gedanke nicht grundsätzlich geändert hat, dann, oder sagen wir es mal so, selbst wenn die Mittelklasse Olympiasieger wird und WM-Medaillen und sonstiges holt, dann ist man halt noch viel weniger als die Mittelklasse. Auch okay. Ja, aber Fakt ist, man muss verstehen, dass da Sachen verändert werden müssen und ich befürchte, das passiert nicht, Dirk. Das ist mein Take dazu.
Es wird spannend, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sich innerhalb von 3 Jahren so dann nicht viel ändern wird. Vor allen Dingen, wenn jetzt halt, ich meine, wir wollen jetzt das Fass nicht wieder aufmachen, haben wir letzte Woche aber schon kurz besprochen, wenn halt die Ergebnisse Olympia, ich meine, klar, dann wird kurz mal nicht mehr darüber geredet, dass das zweite Team der Männer, was in Hamburg war und da hätte hin, also die hätten da hin gemusst. Das ist einfach so, dass die halt nicht da waren. Darüber reden wir jetzt ja schon gar nicht mehr. Aber dass man halt diesen direkten Vergleich hat mit, ja, guck mal hier, die in Stuttgart ihr eigenes Ding machen, wie es da gelaufen ist. Und zumindest bei denen, die alle immer so doll kritisiert haben, weil die eine kein Volleyball spielen kann. Guck mal, die hat sich so gut entwickelt, jetzt sind sie Fünfter geworden und wurden nur von Olympiasiegern gestoppt. Das ist halt dann so, die Storyline kannst du spinnen. Und da glaube ich und befürchte ich auch, dass es in die Richtung geht.
Ja, aber es ist auch dumm und das ist auch verantwortungslos, es so zu tun.
Ist es, 100%.
Ja. Und auch die nächsten Jahre, das kann ich auch schon mal allen sagen, nächste Prediction, in den nächsten 3 Jahren wird auch keine Kehrtwende eintreten. So, sind Tole Wickler in 3 Jahren, wenn sie gesund bleiben, stärker als jetzt? Ja. Ist es gesagt, dass sie mit dem Skillset, was sie haben, dann bei der Weltspitze noch mitspielen können? Nee, nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass da Spieler und andere Leute, das Spiel entwickelt sich weiter. Wenn wir mal an Schweden denken, die mit Sprung zu Spiel arbeiten und sonstiges. Oder wenn jetzt ein Fialek nicht mehr mit einem Brill spielt, sondern vielleicht ein Losiak mit einem Brill, dann sind die Polen nochmal ein Stück besser. Die Norweger und die Russen werden die nächsten Jahre auch noch nicht schlechter, weil Slava noch nicht so alt ist und so weiter und so fort. Also es sind schon, also klar kann man sagen, Tolle Wickler werden ihr Ding machen, aber die nächsten 3 Jahre wird keine Kehrtwende eintreten, eher im Gegenteil. Also sag mir, welche 2 Teams wir 2024 sicher zu den Olympischen Spielen kriegen bei den Frauen zum Beispiel, was wir jetzt ja geschafft haben. Sag's mir, welche Konstellationen das sind. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Verstehst du?
Nee.
Und nee, deswegen, also keine Hoffnung schüren oder sonstiges. Mein Wunsch wäre, dass man sich mit der Kompetenz, die da ist, anguckt und sagt so, puh, wir müssen echt, also das Bewusstsein hat, wir müssen wirklich was ändern. Das wäre mein Wunsch. Einfach nur, da spricht jetzt einfach nur der Sportler aus mir oder beziehungsweise der Beachvolleyball- und Volleyball-Liebhaber, der sehr gerne dann jetzt irgendwann in seinem, mit einem Dosenbier in seinem Sessel sitzen möchte und in den nächsten Jahren Olympia gucken möchte und sieht, wie Deutschland da erfolgreich ist, um so ein bisschen Patriotismus und Gefühle zu haben dahingehend, sowas. So in die Richtung. Weißt du, das ist einfach jetzt so ganz so ein alter Mannwunsch ist das. Deswegen sollten sich die Leute da mal Gedanken machen.
Und das ist übrigens das Ziel, ne? Wir haben so, du hast so romantisch davon geredet, dass ihr das auch früher mal gemacht habt und wie geil du das findest, diese Idee von, man haut sich mit ein paar Kumpels zusammen und macht so richtig, man nimmt sich frei oder man hat eh frei und guckt dann Olympia auch mal so. Man macht sich so ein eigenes Olympiastudio und guckt das dann auch so richtig. Da fordere ich, dass wir das 2024, also gut, wer weiß, ne? Vielleicht haben wir dann ja auch da irgendwie ein paar Aktien drin und so. Aber sagen wir mal so, ich möchte 2024 näher dran sein Olympia. Ob das bedeutet, dass wir mit dicken Bäuchen und ganz viel Dosenbier uns das einfach irgendwo angucken, entweder irgendwo zu Hause in unserem Office, oder wir machen da vielleicht auch irgendwie ein bisschen was in die Richtung. Das ist dann egal. Aber näher dran ist schon mal der Wunsch und die Forderung.
Ja, okay, alles klar. Ist notiert, merke ich mir. Ja. Ja. Ansonsten lass uns noch über die Entscheidung sprechen. Ich bin ja, nur weil der Mol, ich stelle eine These auf, nur weil der Mol so eine komische Banane formt beim Block und dem Russen da das Fußgelenk sprengt oder so, ist mein Doppeltipp kaputt gegangen. Das ist mein Take. So, jetzt kannst du den widerlegen.
Es ist so schlimm, dass das natürlich wieder passiert. Also erstmal krasse Situation auch, weil man guckt sich die Replays und so weiter an und denkt sich so, ja, irgendwie war keiner so richtig über. Ich meine, Andi nimmt natürlich so den linken Fuß ein bisschen mit nach vorne und ist dann aber trotzdem auch nicht richtig über. Slava eigentlich auch nicht. Und dann treffen sie sich einfach wirklich genau perfekt in der Mitte. Und dann ist das natürlich maximal unglücklich. Aber es war halt nicht so deutlich, dass man irgendwie an das Mol einen Vorwurf machen kann. Aber klar, da bin ich auch tatsächlich bei dir. Man kann nicht behaupten, das ist ja doppelte Verneinung. Man kann nicht behaupten, dass es nicht ein Faktor war, was den Verlauf des Spiels angeht. Und man hat es schon ein bisschen gemerkt auf jeden Fall. Ich meine, die Russen haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Ich fand übrigens, also Oleg ist auch wirklich auf dem richtigen Weg, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich finde, sein Zuspiel ist immer noch schlimm teilweise. Gerade jetzt auch mit den Bedingungen, mit dem Schweiß und mit dem feuchten Ball. Boah, da hätte man auch gerade im ersten Satz gegen Tolle Wickler, hätte man auch mal ein paar Mal öfter Hands callen können. Weil wie bei dem die Hände auseinander gehen und die Arme auseinander gehen, das ist grausam. Das ist wirklich schlimm. Aber alles andere entwickelt sich in eine krasse Region. Ey, zum 2-0 wieder diese Eigensicherung hinter sich und wie er danach das Ding da auch vorne macht. Geisterkrank. Also wirklich so gut. Und ich glaube, dass das natürlich ein Faktor war. Ich glaube trotzdem am Ende, dass wir verdiente Olympiasieger haben. Und ich finde es einfach geil. Die jüngsten Olympiasieger aller Zeiten im Beachvolleyball vollkommen verdient. Sie sind das beste Team, obwohl es close ist. Die Russen sind nah dran, haben sie bewiesen, weil ich auch gerade fand und finde, wie Slava auch gegen Tolle Wickler gespielt hat. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet.
Und im Halbfinale auch, Mann. Ja, der hat schon gespielt. Ja.
Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Und die werden auch noch ein bisschen besser. Weil Oleg wird nochmal einen Schritt machen. Oleg wird halt, er wird halt anders sein. Ich glaube, das ist geil. Er wird anders sein als anders. Aber also er wird ihn nie so klassisch contesten können, weil Anders Mol wird immer der kompletteste Blocker sein, den wir wahrscheinlich jemals gesehen haben in dem Sport. So, das ist so das Ding. Aber Oleg hat das Potenzial, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren halt wirklich zu diesem ultimativen Mutanten einfach heranzuwachsen, der physisch alles wegdominiert und dann mit einem okayen bis guten Balltouch, den er noch weiterentwickeln wird, einfach da nochmal extra Meter machen wird und mit einem improveden Zuspiel und so. Und Slava kann auch nochmal einen Zyklus mitmachen, vor allen Dingen jetzt die 3 Jahre, das ist scheißegal. Also das ist close, aber trotzdem, ich habe mich riesig gefreut, ey, dass es für die Norweger gereicht hat und jetzt nicht diese Storyline sich entwickelt, dass die bei den großen Turnieren immer choken oder so.
Ja, stimmt. War es eigentlich ganz gut. Wobei es auf der anderen Seite vielleicht diesen Schritt noch ein bisschen, also der hätte auch noch ein bisschen auf sich warten lassen können. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Also weißt du, was ich meine? Also ich bin da ein bisschen, also wenn ich ehrlich bin, ich habe es natürlich nicht live geguckt. Ich habe es dann durchgeskippt am Ende oder am nächsten Morgen. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich für Russland bin. So.
Ja, gut, du liebst halt Slava, ne? Bei mir ist er auch nochmal auf wegen des Turniers. Das ist schon ein geiler Typ. Und man muss ja auch haben uns auch drüber unterhalten. Natürlich ist der arrogant, aber auch okay. Das ist ein geiler Assi, wirklich ein geiler Assi. Und am Ende sieht man ja auch, den mag ja auch jeder. Die Russen verstehen sich auch wirklich gut mit den Norwegern.
Ist auch so.
Und die Russen verstehen sich auch, glaube ich, gut mit Clemens und mit Julius. Und niemand findet Slava, also niemand von den Guten, die wirklich oben sind, glaube ich, finden Slava wirklich richtig kacke. Weil am Ende, ist so. Natürlich ist das ein Russe, der dann auch so vorurteilsmäßig, der so ein, zwei Klischees da in dem Sinne bedient. Aber am Ende ist das trotzdem ein geiler Sportsmann auch, und dass der ein bisschen Attitüde mit auf den Court bringt, finde ich persönlich auch geil. Also für mich hat er auch noch ein paar Sympathiepunkte auch nochmal gesammelt während des Turniers.
Ja, dann sind wir uns ja dahingehend zumindest mal, nähern wir uns an, weil ich finde den einfach nach wie vor. Ja. Das ist natürlich Ärger. Am Ende bin ich der Frauenexperte, ne, Dirk?
Ich weiß, ey.
Erste Frauentipp in meinem Leben, glaube ich, ey. Geil.
Was ist das denn für ein Turnier wirklich, ne? Wie kann man denn so dominieren? Also das war total. Ohne Scheiß, challenged so ein bisschen die Dominanz von deiner Schwester mit Laura so, ne? Eigentlich vier Jahre vorher. Fünf Jahre vorher. Weil das war schon, ich meine, was haben die? Die haben einen Satz verloren. Und wie die dann auch, ich meine, klar, da steht ein Gegner im Finale. Man hätte vorher, also es hätte schon einige Leute gegeben, die sagen können, du kannst die Maria Fee und du kannst Taliqua Clancy, kannst du nicht komplett rausrechnen. Ja. Die sind so ein Dark Horse Team, was da reinrutschen kann. Aber es stand im Finale halt auch ein Team, was da nominell nicht so ganz hingehörte. Da gab es eigentlich noch ein paar bessere Teams. Deswegen ist das auch ultra deutlich. Aber dieser dominante Run und jetzt auch mit dieser Background-Story und wie sie auch selber darüber geredet haben, auch nochmal natürlich eine Alex Kleinman, die selber meinte, ey, ich bin so dankbar, weil April Ross, die es halt noch nie geschafft hatte, diesen ultimativen Erfolg. Mit Carrie war es nicht Gold, auch davor war es nicht Gold. Und jetzt hat sie Bronze, Silber, Gold und dann Gold geholt mit einer Partnerin. Das war eine ähnliche Situation wie bei Maggie Kosuch. Ja, mit viel Vorschusslorbeeren und mit viel Vertrauen gesagt, ich vertraue ihr, dass es Sinn macht, dass ich meine letzte Chance, vermutlich, außer April Ross, obwohl, kann die in drei Jahren nochmal spielen? Ich sehe keinen Grund, warum nicht, ehrlich gesagt.
Ja, die wird nicht aufhören, die musst du vom Feld tragen, da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich.
Aber sagen wir mal, hätten ja auch viele gesagt, es ist ihre letzte Chance, und da zu sagen, komm, ich gamble jetzt, nimm eine Hallenspielerin, die natürlich auch gifted ist, physisch auf dem Niveau und dazu Balltouch mitbringt, obere Defense nach dem Blockpull und so, all diese Elemente, die eine Blockerin wichtig und gut machen, das ist schon eine geile Story. Und April Ross, darf ich das jetzt sagen? So, Goat der Abwehrspielerin? Laura Ludwig in allen Ehren, aber April Ross mit der Karriere, Alter?
Ja, musst du dann, weil, guck mal, also ich meine, erstmal, wie lang, klar, die hat ja nicht mit Pfeifen gespielt, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber wie lang die da performt, so, also ich habe jetzt gerade mal den Wikipedia-Auftrag. 2006 AVP Rookie of the Year. So, ist einfach 15 Jahre her, ne? Dann 2007 Siegerin Grand Slam Starwanger. Das heißt, da hat sie das erste wirkliche, dann 2007 Rookie of the Year bei der FAWB. 2009 ist sie direkt Weltmeisterin geworden.
Ist auch
und
krank.
Das muss man einfach mal machen. Das ist der erste große Titel. Und 12 Jahre später gewinnt sie nochmal Olympiagold. Weißt du, was ich meine?
Das ist eine Ansage.
Und du darfst nicht vergessen, da sind so Sachen dabei, wie dann 2017 zum Beispiel Vize-Weltmeisterin mit Lauren Fendrick gegen Kira und Laura, so, weißt du? Vize-Weltmeisterin mit Lauren Fendrick ist gefühlt der größte Titel, den du da überhaupt irgendwie gewinnen kannst, weil die war nun wirklich limitiert. So, eine gute Frau, aber die ist nun wirklich limitiert. Ja, und mit der Vize-Weltmeisterin zu werden und so weiter und so fort, und ich gehe mal hier durch, WM 5. 2011, Olympiasilber 2012, WM 4. 2013, dann ganz viele Grand Slam-Siege, Olympia-Bronze 2016, Vize-Weltmeisterin 2017, Vize-Weltmeisterin 2019, Olympia-Gold 2021. Die Alte, die liefert. Und dann kannst du den Case so aufmachen, weil Laura hat eine goldene, klar, auch seit Jahren, und wenn du die beiden gegeneinander stellst, wirst du immer sagen, Laura Ludwig Prime ist besser als April Rose, aber kannst du so sagen. Kannst du einfach so sagen. Kann keiner sagen, nee, auf keinen Fall. Würde ich jetzt mal so.
Ja, ist ja immer so. Aber Longevity, das ist einfach so das Ding. Ich meine, ist ja, deine Schwester ist das beste Beispiel. Ist sie die beste Blockspielerin, die es je gab mit ihrer Peak-Performance? Meiner Meinung nach ja. Aber aufgrund der nicht vorhandenen Longevity, weil ihr Körper leider nicht mitgemacht hat und sich das auch sehr früh angedeutet hat, kann sie natürlich nicht annähernd Karrieren contesten. Ich meine, mit Carrie müssen wir nicht anfangen. Und da gibt es auch noch ein, zwei andere Kandidatinnen, die du dann eigentlich Thema Longevity mit reinrechnen sollst. Mhm. Ist ja auch eh immer mein großer Case, warum ich sage, LeBron ist im Basketball der GOAT und nicht MJ, weil LeBron halt auch eine Longevity liefert und weiter liefern wird. Das ist einfach geisterkrank. Und das zu sehen in der Sportart, wo wir in Deutschland immer diskutieren, Perspektive mit Ende 20, Anfang 30, dass jetzt eine fast 40-Jährige als Abwehrspielerin immer noch höchst dynamisch, die mit ihrem Topspin-Surf, gerade bei den Bedingungen, dass dann viele Probleme haben zu pritschen und so, einfach dann auch nochmal so Schlüsselelemente geliefert hat, kann ich einfach nur ganz viele Teller von essen. Also das ist ein All-You-Can-Eat-Buffet für mich. Ja. Hat mich dann auch gefreut, auch wenn mein Tipp, auch ja wirklich alle Tipps maximal in die Hose gegangen sind bei den Damen, das war ja richtig krank.
Ja, und dann sind wir auch direkt nochmal bei Glückwunsch in die Schweiz, ey.
Yo.
GG.
Kannst du nicht anders sagen, Mann. Ist so.
Ja. Mega geil. Also Hut ab, Joanna und Anouk haben da abgeliefert. Haben nach dem Halbfinale, wo sie einen riesen Rasur gekriegt haben, habe ich, glaube ich, Joannas Ding auch irgendwie gepostet gelesen, wo sie sagte, wir gehen morgen nochmal raus und kämpfen um Bronze. Wir sind laut und das sind wir und dafür stehen wir und das müssen wir auch machen. Das war so ein bisschen zu verlegen wahrscheinlich, direkt überfahren lassen im Halbfinale. Und dann im Spielplatz 3, ja, so ein bisschen erwartbar, dann halt Lettland geschlagen, so. Ich finde es aber nach wie vor eigentlich die Story für mich der Olympischen Spiele ist einfach, dass Lettland 2 vierte Plätze bei den Olympischen Spielen geholt hat. Ich will das die Wettquote auf diesen Call, ich mal gerne hören.
Ist halt heftig, dass du da keine Medaille holst. Ist ja so ähnlich auch, ich meine, für Slowenien, für Luka Doncic und Co. Klar, sie haben jetzt einen riesen Star, aber dass die jetzt auch mit 2 Millionen Population in einem Basketball-Halbfinale standen oder auch in einem Spiel um Platz 3 bei Olympia, ist so krank, aber halt andersrum auch wieder bitter. Ne? Du hattest 2-mal die Chance auf eine Medaille, dann auch wieder was gerade bei diesen Teams, die teilgenommen haben, so krass unrealistisch war eigentlich. Und dass du dann aber auch nichts mitnimmst, ist auch wieder ein bisschen bittersüß. So, ich hoffe, die schaffen es, das trotzdem als so krasse Leistung dann wertzuschätzen.
Gefühlt würde ich sagen, ja. Ich habe kurz mit Edgar geschrieben, gestern habe ich mit ihm geschrieben noch. Der meinte einfach, Mann, ey, die haben einfach, aber am Ende hatten die halt einfach gegen die besseren Teams dann auch keine Chance. So, muss man auch mal sagen. Ach, und wenn ihr jetzt mal anguckst, Norwegen, Russland, Katar, Mann, sind einfach eine Liga besser und die haben halt gegen alle, gegen die man irgendwie gewinnen kann gegenwärtig als Plavinstoks, haben sie halt gewonnen, egal wie, hat er auch gesagt, aber gegen die anderen haben die keine Chance. Sie haben nicht mal gut, sie meinten ja, sie haben ihre guten Spiele halt an den wichtigen, an den sie haben ihre guten Spiele da gemacht, wo sie eine Chance hatten, hat er gesagt. Und ich so, ja, ist ja okay, jetzt wirst du am Ende Vierter, ist doch total geil. So, und das war einfach so der Talk, so ein kurzer, da waren jetzt 20 Nachrichten oder so, die hin und her geschüttet haben. Ich freue mich, also ich freue mich trotzdem total für die. Man muss auch mal sagen, der Hütchenspieler, ne? Hütchenspieler, Platin Plavic, ey, total krank. Wobei ich am Ende ja sagen muss, ich hätte gerne Alisson nochmal in so einem Olympia-Halbfinale gesehen. Das wäre nochmal geiler gewesen, Mann. Überleg mal, du hättest dann alle Top 4 Teams da drin gehabt, das wäre schon geil gewesen. Also da hat der Hütchenspieler auch ein bisschen wieder ein bisschen Kacke gebaut, so. Aber gut, naja, ist halt so. Ja. Trotzdem irgendwie krasse. Auch wenn die Finale, also ich fand ein paar K.O.-Spiele geiler als die Finalspiele, muss ich sagen.
Safe.
Ja, das war eigentlich schon, also, naja, wobei, wenn du an das 2012er Olympia-Finale denkst, so an Lewis und Jonas, das war schon krank. Kira und Laura waren zu gut.
Ja,
aber auch 2016 waren die Viertelfinals geiler als die ganzen anderen Spiele, muss ich sagen. So,
ist also, ja auch oft so, dass ein großes Finale dann vielleicht nicht mehr ganz so würdig ist. Aber trotzdem, ich meine, die Storyline bei den Männern, dass wirklich für jede einzelne Nation das die erste Medaille ist, ist ja schon irgendwie auch real. So, bei den Russen, das wird jetzt erstmal so weitergehen wahrscheinlich. Die sind jetzt so schnell nicht wegzudenken. Gerade auch wenn man mal denkt, dass natürlich das Damenteam der Russen oder die Damenteams auch weiter Kandidaten sein werden in den nächsten Jahren. Das ist klar so. Die Kataris werden auch erstmal noch ein bisschen bleiben. Ob da jetzt irgendwas Nachhaltiges ist, ist natürlich die Frage. Und dann für Norwegen natürlich krank, ey. Und ganz ehrlich, die haben halt wirklich auch jetzt eine Chance, halt so früh auch schon bei Olympia mit dem Titel sind die Jüngsten. Ist es auszuschließen, dass die jetzt vielleicht 3-mal hintereinander Olympiasieger werden?
Nein, genau den Take wollte ich auch machen. 3-mal hintereinander Olympiasieger werden. Ja, das könnte passieren. Ja. Wobei ich nach wie vor, ich sag's dir anders, Mohl wird nicht so eine Karriere machen bis 35 oder so.
Der hat dann irgendwann keine Lust mehr wahrscheinlich, war? Und macht dann was anderes und wird dann, keine Ahnung, der wird dann Schauspieler oder so, weiß ich nicht.
nee, ich glaube, der Körper macht das nicht mit, Mann. Ich glaube nicht, dass der Körper, der wird sein.
Meinst du wirklich?
Nein.
Ich meine, er hatte jetzt schon 1-2 Probleme, aber das ist ja eigentlich schon, wirkt das ja alles sehr rund und vernünftig als Körper. Es ist halt kein Freak-Körper. Er ist ein Freak-Athlet, aber es ist kein Freak-Körper.
Ja, aber trotzdem, der muss ja seinen Spielstil anpassen, um das so lange auf die Dauer und mit der Intensität zu machen, weil die werden ja immer die Turniere bis zum Ende spielen und ich glaube, das könnte irgendwie auch in die Hose gehen. Also ich hoffe es nicht, weil die Story wäre natürlich auch geil, einfach so diese, also auch so Norweger zu haben, eigentlich ist Wintersportland, was einfach so über so 4 Olympiaden irgendwie so die Nummer wäre oder so, fände ich auch ganz witzig und wäre ja auch well deserved, so ist ja alles gut. Aber ich will nur mal den Case aufwerfen, dass ich das auch ein bisschen so befürchte, dass der irgendwann jetzt so in 2, 3 Jahren anfängt mit Verletzungen zu kämpfen und so und die dann nur noch ausgewählte Turniere spielen und so. Das könnte halt passieren.
Ja, weil selbst dann. Stell dir mal vor, also das Krasse ist ja bei der Karriere, die jetzt auch hingelegt haben, die könnten jetzt retiren und also mit Mitte 20 und hätten so eine heftige Karriere jetzt schon hinter sich, weil es ja, einfach ja, so stimmt. Rapide und so schnell ging. Also das ist krass. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Also auch ob dann... Weil jetzt musst du überlegen, also klar, du kannst jetzt hoffen, dass du das konservierst und die anderen einfach nicht besser werden und dich keiner überholt. Oder ob die jetzt auch nochmal anfangen, wirklich, und das glaube ich eigentlich auch, noch mehr Prozente rauszukitzeln. Ich bin mal gespannt, ob Sorum vielleicht nicht irgendwann mal anfängt, dass der zu pritscht und so. Ne?
Bitte.
Ja. So, solche Geschichten, ob der vielleicht nochmal einen anderen Surf entwickelt und so. Der ist unterschätzt übrigens eine kranke Maschine geworden. Was ist denn mit Christian Sorum los? Da gibt es ja, ein, zwei Bilder.
Trocken, ne? Ja.
Der ist trocken und ist aber auch also mit einem gut ordentlichen Muskeltonus und gut Körpergewicht unterwegs. Also nicht zu schwer, aber schon so, dass ich mir dachte, Alter, ey, warum, seit wann ist der denn so stabil unterwegs?
Ja, der ist so ein Kanister.
Auf jeden Fall gut.
Ja, das stimmt. Ja, also wenn, dann müssten ja so Sorum oberes Zuspiel und Aufschlag ein bisschen.
Ja.
Und dann wird ja die Arrhythmisierung von anders automatisch besser. Ja, und dann sollten die vielleicht, manchmal sollten die auch einfach, also sie sollten manchmal versuchen, auch einfach mal eine klassische Block-Defense zu spielen. Das wäre so mein Take. Weil manchmal machen sie sich mit diesem wilden links, rechts, oben, unten zucken und anders geht da vorne drauf, auf was er sieht, machen sie auch ein bisschen was kaputt. Aber, ach, ey, wir reden hier gerade von den Olympiasiegern so, ne? Hast du Halle geguckt? Eine Frage noch, Dirk. Sorry, ich weiß, wir sind schon
wieder viel zu lang dran. Hab ich noch nicht. Ich war enttäuscht, Mann, dass ich den Spoiler bekommen habe. Also muss das ein Titel gewesen sein. Und
Digga.
Ja, erzähl mal, bitte.
Ja, ich habe auch durchgeskippt die letzten, also ich habe so immer so die Satzendphasen und was auch immer geguckt. Also ich glaube, das Spiel ziehe ich mir nochmal komplett rein. Weil, also, da muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich sag Engapet, whatever. Wie würdest du ihn aussprechen? Sag mal ehrlich, wir können uns auf was einigen. Ich habe keine Ahnung.
Ich würde es auch so machen, tatsächlich. Ja, ich habe noch nichts anderes gehört, was sich irgendwie vernünftig anhört.
Ja, okay. Der hat halt die dicksten Eier auf diesem Planeten. Ne?
Ist wirklich so, ja.
Meine Fresse. Und mit dem Take, das reicht mir, mit dem Take, ey, GG Frankreich, das war beeindruckend. Und meine, wenn du Polen, Brasilien und Russland schlägst, ne, da bist du auch fucking nochmal verdient.
Ich hab's gegen Polen gesehen. Gegen Polen habe ich live geguckt und das war ja auch schon so, ne. Da war es noch nicht mal bei hinten raus auch wieder, ne. Und einfach dieser Look. Auf einmal ging's los und er hat jeden einzelnen Ball gemacht und wie er da auf dem Court stand mit so einer Attitüde und nur noch so, ja, na klar. Na klar, ich mach jetzt jeden.
Ja, ich mach jetzt jeden.
Und dass sie wirklich geschafft haben, die Polen zu schlagen in einem Spiel, wo Wilfredo Leon und Bartosz Kurek beide geliefert haben.
Die haben
beide kranke Quoten gespielt und haben es trotzdem geschafft, mit einer überragenden Defense natürlich vor allen Dingen, dann ja auch mit ihrem neuen Zuspieler, der da auch wirklich sehr, sehr gut unterwegs war.
Wechseln mit dem Spiel das Zuspiel, die Achse, die eigentlich immer funktioniert hat, wechseln Turnierty aus und wechseln einfach die Zuspieler.
Ja, aber jetzt sind sie auch besser geworden, Block-Defense, krass, weil sie jetzt auf einmal einen Blocker haben, weil er auch hoch ist für einen Zuspieler und so.
Ja,
ne?
Ja, ey. Wirklich. Es ist wirklich krank und ich find's beeindruckend. Da siehst du diese französische Philosophie, dieses immer wieder viel klein-klein und also viel Kleinfeldspiele und Spiellösungen und dieses spielerische Erarbeiten oder so. Siehst du dann die gerade so, der Kontrast zu diesen auswendig gelernten Russen, sorry, wenn ich das so sage, ist halt dann so heftig, weil du siehst einfach diese Franzosen, die können einfach fucking nochmal zocken. Aber guckst du da drauf, auf die Mannschaft, einfach nur auf die klassische Mannschaftsaufstellung, sage ich, dass keiner in der besten Sechs der Welt wäre. Weißt du, jetzt könntest du Engapet natürlich nach der Performance, könntest du den da reinpacken, aber auch da würde ich sagen, nein, es gibt zwei bessere Aussagenreifer und es wird viele, wenn die Experten wählen müssten, würden sie ihn nicht da reinpacken, so, weil er immer mal wieder klar.
Boah, aber sagst du nicht hier jetzt auch mal wieder nach der Performance, dass Grebennikov nicht einfach so bester Libero oder Welt?
Das wäre jetzt gerade, Grebennikov ist da drin. So, aber Angreifer, also das sind die, also Angreifer, Libero gibt's für mich keine Diskussion, ist Grebennikov drin. Ansonsten würde ich niemanden in der Top-Aufstellung haben. Also wenn ich mir jetzt die besten zwei Außenangreifer suchen würde, wäre kein Franzose dabei, die beiden Mittelblocker nicht, Zuspiel sowieso nicht und Diagonal auch nicht so, weißt du? Und das
wobei
halt so
der eine unterschätzte Maschine ist, muss man sagen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Du nimmst ihn safe nicht.
So, und dann hängst du da und denkst so, fuck, wie können die denn dann gegen solche Maschinenmannschaften Olympiasieger werden? Und ich find's einfach nur richtig geil. Und überleg mal, die haben sich ja erst über den letzten Shot hier in Berlin bei der Olympia-Quali erst qualifiziert. Also die waren gar nicht direkt qualifiziert, ne? Also auch heftig, so, weißt du? Und das ist halt, das ist schon eine Nummer. Das finde ich, ja, find ich geil.
Ich fand schon, also im Viertelfinale, ne, das war auch wirklich, also das war auch ein geiles Viertelfinale, aber auch die Reaktion zu sehen und dann auch wieder, was bedeutet so ein Turnier? So, du siehst einen Bartosz Kurek, das ist also eh natürlich einer der krassesten Indoor-Volleyballer, ja, so seit einem Jahrzehnt gefühlt, also einfach auch ein kranker Typ, der auch wieder performt hat und der hat geheult wie ein kleines, ja, Kind auf dem Court, weil natürlich nach dem 5. Platz, der auch schon super enttäuschend war, 2016, als sie gegen die USA verloren haben, jetzt wieder im Viertelfinale Schluss und obwohl du den besten Volleyballer der Welt jetzt dazu bekommen hast, also diese Enttäuschung und das dann einfach auch mal so ehrlich in dem Gesicht von so einem gestandenen Holzpolen, würde man jetzt sagen, zynisch, so nach dem Motto zu sehen, das war schon krass, auch wieder halt, wie viel, ja, so ein olympisches Turnier ausmachen kann für einen Athleten.
Deswegen, also das sind so die Momente, die ich jetzt aus unseren Sportarten, so Volleyball und Beachvolleyball, so mitnehme. Ja, dann können wir, glaube ich, einen Haken an die Olympischen Spiele machen, so, ne? Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Im Normalfall passiert da nicht viel, weil ist ja, glaube ich, jetzt schon DFB-Pokal erste Runde oder so parallel, ne?
Europapokal!
Wird er jetzt wieder abgepfiffen, jetzt ist doch wieder wirklich nur noch Fußball jetzt. Jetzt wird darüber geredet, wie Haaland irgendwelche Hütten macht und so weiter und so fort. Dass der Nagelsmann in München irgendwie versagt, solche Dinger kommen doch jetzt wieder hervor und dann ist doch auch wieder 3 Jahre an alle Fußballfans da draußen. Ihr habt doch jetzt wieder 3 Jahre Ruhe. Ihr habt jetzt 2 Wochen, musstet da einmal kurz durchpusten und jetzt habt ihr wieder 3 Jahre eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Seid doch zufrieden damit. Komm, die 2 Wochen, die könnt ihr den anderen Sportlern auch mal gönnen. Ey.
Das ist echt, weißt du, worauf ich Bock hätte jetzt mal wirklich ganz ehrlich? Wenn wir uns irgendeinen Club aussuchen, der maximal so, sagen wir mal, maximal 6., vielleicht 5. Liga spielt und man da am Wochenende, also hier aus der Gegend, und da am Wochenende hinfährt und da immer die Heimspiele mitnimmt und da anfängt mitzufiebern. Fan zu werden von so einem 5. oder 6. Liga Club.
Ja, aber dann noch schlechter.
Noch schlechter, das stimmt.
Nee, genau.
Kreisliga oder so. 7., 8. Liga, irgendwie so.
Ja, sowas. Mache ich trotzdem nicht, Dirk.
Schade, ey. Hätte ich Lust drauf gehabt. Schön mit einem Bierchen, ey. Du mit einer ordentlichen Stadionwurst, also nicht vorhandenes Stadion. Und dann mal so ein bisschen pöbeln auch und mal ein bisschen Leidenschaft rein investieren. Aber haben wir eh keine Zeit für. Aber gut, nee, war eine charmante Idee.
Keine Zeit für. Ich würde mir eher so ein Roundnet-Turnier angucken. Nee, komm. Lass uns ein Wort noch dazu verlieren. Dein Take? Ich finde nach wie vor, ist eine coole Sportart, aber ist halt natürlich noch komplett am Anfang. So,
ja.
Also, und es wird hundertprozentig Bock machen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Breitensportart. Ob es irgendwann eine professionelle, sauber strukturierte Sportart wird, weiß ich nicht. Da müssen viele Sachen noch fallen. Da muss auch viele Mindsets sich noch ändern. Aber das, ich finde es trotzdem cool und charmant. Und ich möchte an der Stelle an alle, die vielleicht auch von irgendwie zuhören, weil sie uns gestern irgendwie bei deren deutschen Meisterschaften erlebt haben oder so, möchte ich einfach nur Danke für die Gastfreundschaft sagen. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Das hat mega Bock gemacht. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, weil das schon irgendwie auch ganz cool ist. Also ich bin gestern zurückgefahren und dachte so, nee, war schon ganz cool dafür, dass das eigentlich eine Amateursportveranstaltung war. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ist so. Also war natürlich eine Amateursportveranstaltung, aber es hat wirklich Bock gemacht. Ich will nur einmal, das habe ich auch schon mal kurz besprochen, weil es ja auch immer wieder interessant war und ich kann es auch voll verstehen. So, der Marcel saß neben uns, hat kommentiert, zweiter Vorsitzende da vom Verband und so weiter. Und der muss sich dann natürlich anhören, auch valide, weil ich meine, du bist jemand mit einem guten Sportverstand. Ich würde mir auch anmaßen, dass ich jemand bin mit einem guten Sportverstand. Und der muss sich dann halt anhören, so von uns auch.
Ne?
So, ja, das könnte man noch besser machen vielleicht. Oh, musste das nicht vielleicht ändern, damit der Sport geiler wird? Und du hängst da. Also du hast total viel Arbeit reingesteckt, damit der Sport irgendwie wächst und geiler wird und musst dich dann immer dafür rechtfertigen. So, das muss auch echt kacke sein. So, ich will
ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Das muss wirklich kacke sein. Also ja, deswegen an der Stelle, da entschuldige ich mich nicht für, weil da musst du durch. Das ist halt einfach so. Und es gibt ja auch valide Gründe, warum man vielleicht über Sachen nachdenken muss. Aber ich kann voll verstehen, warum sowas auch anstrengend ist, wenn du da wirklich so viel Herzblut rein investierst in so eine Sportart in den Kinderschuhen. Ja. Ich will nur ein bisschen vorsichtig sein und einmal kurz, weil 100 Pro werden jetzt auch 1-2 zuhören, vielleicht hat der Marcel selber und so. Was ich wirklich gefährlich finde und was ich jetzt auch schon wieder gehört habe, ist, du nimmst eine Sportart. Warum ist die Sportart geil und warum fühlen die alle? Weil Roundnet, dieses, ey, Uni-Wiese, du kannst überall aufbauen, genau, ganz casual, dieser soziale Faktor, es ist total cool, wir sind alle Studenten, wir haben Bock auf Leben, wir trinken dabei ein Bierchen, abends gibt's eine Players-Party, dann hier, wir spielen Mix, so, Männer, Frauen, alle verstehen sich gut, wird ein bisschen untereinander kopuliert und so. Und wenn das die Identität deines Sports ist, dann darfst du die nicht verlieren. Weil ja wieder 1-2 so Randnotizen dann so kamen, oh, da musste der zweite Vorsitzende sich dafür äußern, dass er in der Insta-Story Bier getrunken hat, dann gab es da einen auf die Finger mit, ja, du darfst doch kein Bier trinken, wir wollen doch jetzt seriös werden. Das ist der dümmste Schwachsinn.
Ja, genau.
Roundnet wird es in keiner Welt, in keinem Universum schaffen, groß zu werden, wenn man jetzt versucht, so einen auf Saubermann-Sport zu machen. Du musst dieses Image, dieses Coole, dieses Soziale, dass alle ganz super genau nett sind und sich gut verstehen, diesen Fairplay-Gedanken und so, das musst du groß machen und dieses Lifestyle-Gefühl von Roundup musst du mitnehmen, gepaart mit einem Sport, der auch wieder unterschätzt geil ist, Mann. Also rein so schnell und mit den Reflexen und so, da sind geile Aktionen bei, das wird vom Niveau her auch noch besser werden in Deutschland. Und dann hast du eine coole so Trendsportart, ich weiß, das ist ja fast immer so ein Diss, weil jeder will schnell aus diesem Ding rauswachsen, dass es nicht mehr eine Trendsportart ist, aber da muss es für mich hingehen und da hoffe ich, ja, dass die Jungs und Mädels beim Roundnet nicht ihre Identität verlieren, weil das wäre ein großer Fehler.
Ey, richtig guter Read und richtig gute Ansage, Dirk, wirklich, ich kriege Gänsehaut, weil das wirklich perfekt gesagt war. Genau das würde ich denen wünschen und dann glaube ich, werden uns auch, also werden sich die Wege dann schon noch das öftere Mal kreuzen und dann da freue ich mich auch drauf, weil an sich, ich habe mich da wirklich gestern wohlgefühlt, von der ersten Sekunde an, ist einfach so, ja. Und deswegen, ey, Glückwunsch an die ganzen Titelträger oder Medaillenträger. Volleyballerinnen haben gewonnen, ne? Gruß an die Startlers. So, das fand ich auch ganz witzig. So Drittligaspieler oder haben mal dritte Liga gespielt, spielen auch Beachvolleyball und jetzt sind sie einfach so Roundnet deutsche Meisterin. Finde ich ganz cool. Geil. Mhm. Ja, ist eine geile Story. Und das bestärkt auch meine These, hat der Marcel ja dann, unser Experte, auch gesagt. Wir könnten also nicht da mitspielen, das stimmt nicht, aber wir wären schon wahrscheinlich nicht komplett kacke, wenn wir damit einmal anfangen würden. So, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich, meine Tendenz geht ja eher Richtung nicht mehr so aktiv jetzt.
Golf.
Ja, und ja. Tennis sehe ich uns auch noch ein bisschen drin.
Ja, das stimmt.
Ja, gut. Wien lassen wir weg oder was, Dirk? Ich habe keine Ahnung, was willst du da?
Ja, sag doch mal was. Wie viel, also du hast ja ehrlich schon gesagt, irgendwie Training war ein bisschen schwierig. Sven ist momentan so ein bisschen in diesem scheiß Limbo natürlich auch, weil er auch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Er muss sich jetzt irgendwie entscheiden, aber ist ja nicht nur seine Entscheidung, da hängen viele Sachen ran. Und jetzt gib uns mal einen Ausblick, weil ich werde Watchpartys machen, das verspreche ich jetzt schon mal. Es wird Watchpartys zu den Spielen von Walkenhorst Winter geben auf Jobs vor. So, dann hier aus dem Office irgendwie, ich hoffe, einigermaßen vernünftig gemacht, aber so Flo und Daniel sind ja auch noch da, das kriegen wir schon hin. So.
Denke auch.
Und dann gib mal den Leuten da draußen oder auch den Walkenhorst Winter Fans mal einen Ausblick, was wir vielleicht erwarten können von euch bei der EM.
Das ist gerade so schwierig, Mann. Also erstmal hoffe ich, also für mich erstmal persönlich, ich bin jetzt gerade noch so.
Hast du Bock drauf? Es geht nach Wien, Mann. Wien ist immer geil.
Genau, das ist es nämlich. Noch nicht, Dirk. Ich habe noch nicht Lust darauf, weil ich genau weiß, ich habe morgen noch viel zu tun und dann fliege ich abends nach Wien und ich hoffe, dass ich das dann in den 2 Tagen dort, weil es am Ende, wenn du dann siehst, wie viele Leute und da muss man auch mal die ganze Agentur, Acts und so weiter und so fort, die Österreicher, die da wirklich super viel Arbeit reinstecken in diese Major-Turniere, Major-Series, whatever, und die Österreicher allgemein, ja, die besseren Deutschen, dann kommt das im Normalfall, weil du dich dort auch wertgeschätzt fühlst als Spieler. So. Und das ist geil und das ist ein Privileg und das muss ich jetzt irgendwie versuchen hinzukriegen, dass ich ab Donnerstag dann gut Beachvolleyball spielen kann. Und dann gegen Julius und Clemens haben wir das erste Gruppenspiel so. Ich habe jetzt auch schon munkeln gehört, dass die vielleicht noch absagen oder so. Ich weiß es gar nicht. Deswegen habe ich mich noch nicht mit dem sportlichen Thema beschäftigt. Aber ich hoffe wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur für die EM, sondern ich hoffe einfach, dass ich das jetzt für die letzten 3 Turniere, und wir reden jetzt wirklich ja einfach nur noch von der EM, von den 2-Sterne-Turnier in Prag danach die Woche und dann von den deutschen Meisterschaften, dass ich es irgendwie hinkriege, ein Competitor zu sein und jedes Spiel, wo ich gewinnen kann, dann, also jedes Spiel einfach versucht zu gewinnen. So. Und das muss ich irgendwie hinkriegen. Ich weiß, ich habe selber noch keinen Zugang zu mir, wie ich das hinkriegen soll. So, da müsste ich mich von ganz, ganz vielen Sachen, die gerade so nebenher passieren, irgendwie komplett trennen können. Ich bezweifle, dass ich das hinkriege, aber ich muss irgendwie zur Not mit Adrenalin oder so irgendwie versuchen, da nochmal zu sein. Und zur Not halt für Hans, für Tommy, für Stuli und für Sven halt so. Wenn es dann für die ist und nicht für mich, dann glaube ich, ist es so der beste Zugang. Sorry, wenn ich da so ehrlich bin, das ist gerade einfach, stand jetzt noch der Fall. Das ist aber auch erst Sonntag und es muss dann für Donnerstag für ein Gruppenspiel auch noch nicht kribbeln so. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich. Aber es wäre schon schön, da auf jeden Fall nochmal so einen letzten Fight zu sehen, weil darauf geht's ja noch aus und dann darf es nicht mehr darum gehen, sich vielleicht wieder bei 1, 2 Charakteristiken und Muster bei Sven oder so aufzuregen. Ich meine, wirklich, das weißt du ja auch inzwischen, wo du ihm helfen kannst und was dann auch nichts mehr bringt in so einem Wettkampf. Und dann will ich da einfach noch einmal all out und vielleicht auch nothing sehen. So, es ist ja immer all out or nothing. Manchmal gibt's auch all out und dann ist es trotzdem nix, weil ihr vielleicht dann einfach nicht gut genug wart.
Haben wir doch den Start gemacht.
Ja, so, okay. Siehst du mal. Und das war doch geil. Ja. So, das haben alle gefühlt, das haben alle appreciated. Viele erinnern sich noch dran, so könnt ihr euch nichts von kaufen. Aber wenn es nochmal genauso bei der EM läuft, dann sind viele, denke ich mal, da zufrieden und könnt ihr es am Ende auch sein. Und wer weiß so, vielleicht ist auch mal so eine drecksbeschissene Vorbereitung einfach auch mal gar nicht so schlecht, da eine kleine Überraschung zu machen. Weil wenn wir eins gelernt haben, so EM ist immer für eine Überraschung gut auf jeden Fall. Ja, sowohl bei den Männern als bei den Frauen.
Ja, und jetzt nach den Olympischen Spielen, ich bin mal gespannt. Also normalerweise ist es immer, es ist gut, weil die Sportart ja gerade so ein bisschen im Fokus ist, weil einfach eine schon auch noch der relevantesten Sportarten ist, so bei den Olympischen Spielen. Das war auch jetzt diesmal so im internationalen Vergleich. Und da ist es auch irgendwie auf der einen Seite dieses Smart von Wien, das direkt dahinter zu legen, die EM. Aber wir haben es ja jetzt schon gesehen, so Heidrich-Wesch, Depré haben zum Beispiel abgesagt, jetzt sind irgendwelche Polinnen nachgerückt, die sind aber auf Seed 1 jetzt und so, das sind alles so Themen, die mich schon wieder...
Ach, Scheiße. Okay.
Ja, sehr, macht alles kaputt. So ist halt einfach dieses früh die Gruppen und die Seedings festlegen, obwohl man weiß, dazwischen sind noch Olympische Spiele, ist meiner Meinung nach einfach super dämlich so. Funktioniert in der Sportart nicht und sollte man nicht machen. Und ja, ich hoffe, dass ich mich angezündet kriege und dass ich diese EM auf jeden Fall genießen kann, so. Das würde ich und am Ende drauf gucken können und sagen, ey, wir haben gut gespielt. So, Punkt.
Das würde ich euch wünschen, das ist so. Und das denken bestimmt auch gerade viele Hörer. Und da sind wir einfach mal gespannt. Also wann habt ihr das erste Spiel? Dann glaub, eigentlich Donnerstag auch direkt das erste 10. gegen Julius und Clemens, falls sie spielen sollten. Ne?
Genau, ja. Also ich meine Donnerstag um 10.
Ja, okay. Ja.
Also ich habe noch eine hier, Breaking News hier, Elas Schneider, ne? Für Hamburg, King of the Court und Timmendorf habe ich heute noch erfahren. Im Training.
Meine Güte, okay.
Spannend, wirklich spannend. Weil Rudi,
das ist auch spannend.
Ey, und ich habe ja jetzt auch, wir haben diese Woche jetzt, Robin Sova war hier zu Gast im Training und wir haben mit Sova Schneider, gegen Sova Schneider trainiert und Rudi macht das unterschätzt okay auch in der Defense. Also die sind ein gutes Team zusammen. Also das ist schon, das könnte Freude bereiten, wenn die gut zusammen funktionieren so. Das wird sich dann zeigen, aber ich bin gespannt. Also das einmal so kurz als Leak, einmal so als Info, wobei in der Meldeliste in Hamburg sieht man es auch schon. Ja. Das ist so meine,
geil.
Das ist auch mein letzter Take. Ja, ist geil. Ist auch cool. Also auch für Nils cool, weil für die beiden ist das jetzt perfekt. Die haben beide ihre Partner die Saison verloren und dann packen sich am Ende zusammen und spielen zwei Turniere zusammen. Macht doch Sinn. Also ist doch zielführend.
Ja. 100%. Also ultra spannend. Ich glaube auch, also man sieht es immer aus in den Ansätzen. Ich finde Rudi aktuell, so wie ich ihn wahrgenommen habe, echt noch nicht gut in der Abwehr. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass er das, glaube ich, hinbekommt. Und jetzt auch Raps und so und dann auch auf hohem Niveau. Dass das läuft. Also mal schauen, das wird auf jeden Fall geil. Ey. F's in den Chat für Jonas Kaminski auf jeden Fall, der, glaube ich, kurz dachte, boah, geil, Mann, ich spiele deutsche Meisterschaft dieses Jahr so mit Rudi. Ja. Vielleicht reißen wir da sogar ein. Ja, aber gut, so läuft's halt, ne? Die Kacke so fällt halt. Wie immer von oben nach unten.
Genau, so sieht's aus und das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn's wieder heißt, ohne Netz.
Und sandigen Boden.